Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Sommeruni in der Leibnizstadt. Ich begrüße Sie heute zur Veranstaltung, wie das östliche Niedersachsen protestantisch wurde. Die Reformation vollzog sich in Niedersachsen mit seinen vielen welfischen Territorien und Fürstbistümern sehr unterschiedlich. Während sie sich unter energischer Führung einiger Landesherren recht früh durchsetzte, gab es andere Gebiete, die sich ihr widersetzten, wie etwa das katholische Wolfenbüttel oder das Hochstift Hildesheim. Wie also vollzog sich die Reformation und welche Spuren hat sie bis heute hinterlassen? Ich freue mich sehr, dass wir dafür wieder einen ausgezeichneten Historiker gewinnen konnten und ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dr. Hans-Georg Hans. Herr Professor Aschoff studierte Geschichte, Anglistik, Philosophie und Pädagogik in Hannover und Clinton, New York. Er lehrte über 30 Jahre am historischen Seminar hier bei uns an der Leibniz-Universität.
40.
Über 40. Also der Seminar schon dabei ist und sind nach wie vor in Forschung und Lehre aktiv, halten auch immer wieder Vorträge, unter anderem auch im Wintersemester wieder eine Vorlesung und sind auch seit Beginn der Sommeruni mit Vorträgen dabei. Wir haben einen Vortrag mit Seminarcharakter, Sie sind an der einen oder anderen Stelle durchaus auch zum Mitdiskutieren und natürlich immer zum Mitdenken eingeladen. Ja, soweit. Ich wünsche Ihnen spannende Einsichten in die Reformation im östlichen Niedersachsen. Bitte, Herr Professor.
Vielen Dank, Herr Bertram, meine lieben Damen und Herren. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Als ich von Herrn Bertram vor gut einem halben Jahr aufgefordert worden bin, mich zu äußern, ob ich wieder hier an der Sommeruniversität teilnehmen möchte, war das für mich natürlich nicht mit irgendeinem Zweifel belegt, das habe ich gerne gemacht, aber man muss sich dann ja überlegen, was für ein Thema bietet man an, das vielleicht doch auch allgemeines Interesse findet, wenn man zu spezielle Dinge hier zum Vortrag bringt, ist das vielleicht ja auch nicht so angebracht. Und da fiel mir ein, und Sie wissen das ja auch schon seit einiger Zeit, dass im nächsten Jahr 2017 ein Jubiläum begangen wird. Gott sei Dank, muss ich sagen, ist das Jahr 2017 nicht mit so vielen Jubiläen überfrachtet, wie das 2014 der Fall gewesen ist. Also da hat man ja alles Mögliche kommemoriert, vom Beginn des Ersten Weltkrieges über die Personalunion in Hannover, was weiß ich, bis zum Wiener Kongress und was es dann alles gegeben hat. Alles wichtige historische Ereignisse, ganz außer Zweifel, auch mit einem gewissen regionalen Bezug. Im Jahre 2017, soweit ich das sehen kann, gibt es eigentlich nur ein ganz großes Jubiläum. Und das ist eben das Reformationsjubiläum. Sie wissen ja, dass man aufgrund folgender Tatsache auf dieses Jahr gekommen ist, 2017, weil man im Jahre 1517 den berühmten Thesenanschlag Luthers datiert. Wobei wir heute gar nicht mal so ganz genau wissen, dass so etwas stattgefunden hat, schon. Aber wie das stattgefunden hat, natürlich vor allem gewissen nationalen Hintergrund, bei dem man dann deutsch und protestantisch auch immer synonym verwandte, ist Luther am 31. Oktober 1517, am Abend vor Allerheiligen. Heute heißt das, glaube ich, Halloween, aber das ist eine moderne Entwicklung. Wobei das der Begriff Halloween ein christlicher Begriff ist, das heißt Halloween, also am Abend vor Allerheiligen, interessanterweise, aber das wissen die meisten natürlich nicht. Wie dem auch immer sei, man hat sich das so vorgestellt, dass er also praktisch am Abend vor Allerheiligen mit einem großen Hammer eben seine 95 Thesen über den Missbrauch des Ablasses, noch nicht mal so sehr über das Institut des Ablasses, sondern über den Missbrauch des Ablasses an die Schlosskirchentür in Wittenberg genagelt hat. Warum gerade eben dieses Datum, 31. Oktober, wie gesagt, eben am Vorabend von Allerheiligen, nämlich Allerheiligen, war in Wittenberg ein großer Wallfahrtstag aufgrund der Tatsache, dass der damalige Kurfürst Friedrich der Weise, der dann ja in der Geschichte Luthers, in der Lebensgeschichte Luthers eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, in der Schlosskirche, in seiner Schlosskirche eben eine der größten Reliquiensammlungen Europas besaß. Und die wollte man eben dann an alle Heiligen, Reliquien, der Überreste von Heiligen, ob das gut ist oder nicht gut ist, ist eine zweite Frage. Also ich wäre so ein bisschen dagegen, wenn man mich nach meinem Tod auseinandernehme und in die ganze Welt verstreute. Also ich werde wohl auch in den Geruch der Heiligkeit gelangen. Also insofern werde ich davor bewahrt sein. Also wie eben auch immer ist, Friedrich der Weise hatte eine der größten Reliquiensammlungen in seiner Schlosskirche und die wurde eben vor allem an alle Heiligen besucht. Und das, so hat man das in der Regel eben dann weiter gefolgert, ist der Anlass gewesen für Luther, eben weil viele Menschen hier nach Wittenberg kommen würden und eben dann auch Ablässen durch die Verehrung der Reliquien gewinnen könnten, hat Luther eben dieses zum Anlass genommen, seine Thesen zu veröffentlichen. Heute sieht man es etwas differenzierter. Wahrscheinlich ist die Veröffentlichung der Thesen etwas anders vor sich gegangen. Sie sind dann schon der Öffentlichkeit kundgemacht worden. Aber bevor Luther an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat er seine Thesen, die das eigentlich formal ganz korrekt war, seinen Kollegen, er war ja Professor in Wittenberg, seinen Kollegen und den Humanisten und möglicherweise eben auch dem zuständigen Bischof zugesandt, damit sie eben Stellung dazu nahm. Wie dem auch immer sei, das muss uns heute also jetzt auch nicht ganz so intensiv beschäftigen. Das Reformationsjubiläum wird eben in Erinnerung an diesen 31. Oktober 1517 begangen. Und wenn Sie einmal die letzten 500 Jahre zurückblicken und dann immer diese Jubiläen vor allem bei der Jahrhundertfeier betrachten, dann ist vor allem so in den letzten Jahrhunderten, im 19. Jahrhundert und in gewisser Hinsicht auch im 20. Jahrhundert, also 1815 und 1915, eben dieses Jubiläum auch unter einem sehr starken nationalen Gesichtspunkt gefeiert worden. Man hat dann Luther vor allem herausgestellt als derjenige, der eben auch Deutschland eben vom römischen Joch befreit hat. Ob das ganz so richtig ist, ist eine andere Frage. Wir sind Gott sei Dank in einem, und dann hatten eben diese Jubiläen natürlich auch eine sehr starke antikatholische Tendenz. Wir sind ja Gott sei Dank eben heute in einer Lage, wo diese konfessionellen Gegensätze nicht mehr so herausgestellt werden und wo eben praktisch dann diese Jubiläen auch nicht unbedingt einen Anlass bieten, hier zu konfessioneller Polemik Veranlassung zu geben. Katholiken werden manchmal gefragt, ist das Reformationsjubiläum ein Grund zu feiern? Das ist eine nicht ganz einfache Frage, weil ja eben die Reformation, wir müssen jetzt nicht nach den Gründen, da kommen wir noch drauf zu sprechen, doch nicht nach der moralischen Schuld fragen, letzten Endes ja zur Kirchenspaltung geführt hat. Es entsteht ja durch die Reformation eben eine neue Kirche, die sich als alte Kirche natürlich verstand. Insofern ist es eben für Anhänger der alten Kirche, wenn sie so wollen, wenn sie es also einmal überdenken, durchaus eine interessante Frage, ob man das feiern kann. Und soweit ich das überblicken kann, ist der Tendenz der Feiern heute auch eine andere, die mir scheint, eben dann auch eine gute. Insofern, als man sagt, die Reformation kann auch für die Nicht-Protestanten ein Anlass sein, sich auf das gemeinsame Erbe zurückzubesinnen und eben das Zentrale des Glaubens, und das ist ja in allen Konfessionen, die sich auf das apostolische Glaubensbekenntnis berufen, vorhanden, dass das Gemeinsame des Glaubens und vor allem eben der Glaubensgründer Jesus Christus wieder herausgestellt wird. Und wenn man das eben unter dem Aspekt der Feier des Reformationsjubiläums sieht, dann ist es sicher auch für Nicht-Protestanten eine Möglichkeit, dort mitzumachen. Aber jetzt bin ich eigentlich in eine Problematik gekommen, die ich gar nicht so anschneiden wollte, aber das ist immer so die Gefahr,
gerade von Hochschullehrern, dass sie gerne ins Plaudern kommen. Und dann, ich habe das selber bei mir festgestellt, je älter man wird, dann fällt einem auch immer mehr ein und man will das dann auch loswerden. Aber wir wollen jetzt also auch wirklich auf unser konkretes Thema zu sprechen kommen. Das heißt also, wie hat sich Reformation in unserer Region, in unseren Breiten realisiert? Ich möchte das in zwei großen Abschnitten mit Ihnen behandeln. Bis zur Pause möchte ich einiges Allgemeine über die Reformation sagen. Was ist Reformation? Wie ist es zur Reformation gekommen? Ohne jetzt ganz konkret schon auf unsere Region hinzuweisen. Wie ist es eben zur Reformation gekommen? Welches waren die Gründe dann also auch für den Erfolg der reformatorischen Bewegung? Und dann wird es wahrscheinlich so gegen 11 sein, ich kann Ihnen das nicht versprechen, aber so in der Zeit werden wir dann die Pause machen und dann in der zweiten Hälfte unserer Veranstaltung möchte ich dann gerne auf die Durchsetzung der reformatorischen Bewegung in unseren Breiten zu sprechen kommen. Herr Bertram hat das ja eben schon angedeutet, das sogenannte östliche Niedersachsen, das ist als politischen Begriff im 16. Jahrhundert natürlich noch nicht gegeben, hat das dann Niedersachsen, ist ja erst eben 1946 gegründet worden, aber wir benutzen einfach mal diesen staatlichen Begriff auch, um eine Landschaft zu kennzeichnen. Das östliche Niedersachsen, wie gesagt, es ist schon angedeutet worden, ist, was die Reformation betraf, ein außerordentlich interessantes Gebiet. Sie konnten eben die Auswirkungen der Reformation, vor allem hinsichtlich der konfessionellen Gegebenheiten, eigentlich bis in unsere Zeit hinein, also in der Gegenwart verschwimmt das natürlich alles etwas durch die Mobilisierung der Gesellschaft und eben auch durch die stärkere Säkularisierung der Gesellschaft. Und sie konnten doch bis ins 20. Jahrhundert hinein eben feststellen, wo sich die Reformation in Niedersachsen, auch im östlichen Niedersachsen, das heißt dann das Gebiet östlich der Weser in gewisser Hinsicht, durchgesetzt hat und wo sie sich nicht durchgesetzt hat. Wir befanden uns und in gewisser Hinsicht in Ansätzen befinden wir uns ja heute auch noch in einer Gegend mit konfessioneller Gemengelage. Es gibt eben auch im östlichen Niedersachsen noch Gebiete, die eben mehrheitlich protestantisch sind. Das sind natürlich der größere Teil dieses Gebietes. Und es gibt eben Gegenden, wo sich der Katholizismus gehalten hat. Und dem etwas nachzugehen, warum das so ist, warum eben, was weiß ich, Hannover dann doch eine wesentlich protestantische Stadt geworden ist. Manche sagen ja sogar, es ist eigentlich das evangelische Rom, in dem wir leben. Ja, vielleicht ist das ein bisschen hoch angesetzt. Ich weiß auch gar nicht, ob der Landesbischof das so gerne hört. Warum hier sich also der Protestantismus gehalten hat und eben noch lange Zeit auch sehr deutlich eben hervorgetreten ist. Und wie kommt es eben, dass in Duderstadt, ich weiß nicht, ob Sie diese Stadt kennen, sind bedeutende Leute geboren worden, vor knapp 70 Jahren, dass dort eben die Gegend, das Eichsfeld, auch das untere Eichsfeld, eben dann katholisch ist bis heute geblieben ist, obwohl wir natürlich dort auch schon erhebliche, auch im östlichen Teil des Eichsfeldes, was ja doch ein, könnte man beinahe sagen, etwas wie ein Widerstandsnest während der DDR-Zeit gewesen ist, auch heute noch konfessionelle Erosionserscheinungen haben. Vielleicht werden am Ende eben meines Vortrages und unserer Diskussion, ich hoffe wenigstens, ich komme dazu, Ihnen dann auch Gelegenheit geben, nachzufragen oder Ergänzungen zu tun, werden vielleicht diese Fragen etwas deutlicher werden, wenn wir sie vielleicht auch nicht immer eindeutig beantworten können. Lassen Sie mich einige Begriffe Ihnen darlegen und, wie ich gesagt habe, einiges über die Voraussetzungen für das Entstehen und die Ausbreitung der reformatorischen Bewegung sagen. Ich muss aufgrund der Enge der Zeit eigentlich ein großes Kapitel auslassen, was ich gerne getan hätte, über den wichtigsten Reformator dieser Zeit etwas zu sagen, über Martin Luther. Aber wahrscheinlich wird Ihnen das ja dann in der nächsten Zeit auch häufiger präsentiert worden. Luther ist geboren worden und ist auch gestorben und hat also viel bewegt. Er hat eine Theologie gehabt, die sehr beeindruckend ist. Das müssen wir so etwas auf sich beruhen lassen heute, sonst würden wir also mit unserem Thema überhaupt nicht zu Ende kommen. Reformation, wenn wir heute von der Reformation sprechen, dann ist das in der Tat eben ein historisches Ereignis. Wir denken dann eben an einen Vorgang aus dem beginnenden 16. Jahrhundert und ganz konkret denken wir natürlich eben auch an Martin Luther und an der von ihm ausgehenden Reformbewegung. Die Reformation, Reformare, Forma steht, das ist ein lateinischer Begriff, das wissen Sie, wir haben alle das große Latinum, setze ich jetzt mal voraus. Forma ist ja die Gestalt und Re ist immer etwas, was man zurückmacht, nicht? Denken wir an das Beispiel, Kontrare. Man wird eben die Form wiederherstellen, man wird wieder etwas in seinen alten Zustand bringen, so könnte man also Reformation übersetzen. Diese Reformation, die bei Luther anfangs eben einen rein innerkirchlichen Aspekt und eine rein innerkirchliche Intention gehabt hat, es ging ihm ja in erster Linie um die Reform der Kirche, um die Ausrottung von Missständen, die es in der alten Kirche, in der spätmittelalterlichen Kirche gegeben hat. Diese Bewegung beschränkte sich aber nicht nur auf den kirchlichen Bereich im Laufe der Zeit, schon zu seinen Lebzeiten nicht mehr, sondern löste eine breite Bewegung aus, die eben nicht mehr kirchlichen Inhalts war. Mit dieser innerkirchlichen, auch intendiert von der innerkirchlichen Reformbewegung, verbanden sich verschiedene Gruppen, Fürsten, der Adel, die Bürger, die Bauern, denken Sie an den Bauernkrieg, auch da kann ich nicht sehr viel drüber sagen, aus Zeitgründen, aber eben die Bauernunruhen, die es ja schon im 15. Jahrhundert gegeben hat, haben natürlich in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts eine besondere Intensität und man muss auch sagen Grausamkeit erreicht, was zum Teil, man kann das nicht auf einen Grund alleine zurückführen, was zum Teil aber auch mit der Reformation in Zusammenhang gebracht werden kann. Und Sie wissen ja, dass Luther sich eben auch zum Bauernkrieg geäußert hat in einer Form, von der man heute sagen würde, ach Gott, hätte es man lieber nicht in dieser Form getan. Aber es gibt eben so einige, darf ich vielleicht auch sagen, so einige Äußerungen Luthers auch hinsichtlich der Juden, hinsichtlich der Türken. Naja, was das Papsttum gesagt hat, kann man von seinem Standpunkt vielleicht sogar noch verstehen. Wo man sagen kann, das sind eben auch Entgleisungen gewesen, die über den damals üblichen Grobianismus der Zeit hinausgegangen sind. Weil Gott sei Dank, vielleicht ist das sogar ein Verdienst von Frau Käßmann, die ja besondererweise hier für das Lutherjahr, für das Reformationsjubiläum verantwortlich ist, darauf hinweist, dass man eben in dieser Person, die ja weltgeschichtlichen Rang hat, das steht ganz außer Zweifel, eben auch gewisse dunkle Seiten sehen muss. Und die kann man eben nicht verschweigen, die muss man nicht akzeptieren. Man muss jetzt nicht so weit gehen gleich, dass man eben jetzt auch die hannoversche Landeskirche nicht mehr als lutherische Landeskirche bezeichnet. Jetzt haben wir ja so ein bisschen. Und die Lutherschule dann auch weiter die Lutherschule heißt. Und die Lutherstraße dann auch weiter die Lutherstraße heißt. Ja, das hat der arme Kopf hat das ja dann, also nicht so erleben können. Aber wie dem auch immer sei, man muss eben eine Persönlichkeit, Gott sei Dank, auch mit ihren negativen Seiten einordnen, davon darüber hinaus aber auch ihre historische Bedeutung nicht außer Acht lassen. Also mit dieser innerkirchlichen Reformbewegung verbanden sich natürlich im Laufe der Zeit gegen Gruppen, die ihre spezifischen politischen und sozialen Interessen zur Geltung bringen wollten. Dass sich die Reformation ausbreiten konnte, jetzt auch in ihrer kirchlichen Form ausbreiten konnte, hängt natürlich damit zusammen, dass es eben auch gewisse Gegebenheiten gab, die einen fruchtbaren Boden für die Reformation bereiteten. In diesem Zusammenhang muss man den Humanismus zum Beispiel nennen. Der Humanismus, eben eine geistesgeschichtliche Bewegung, die aus dem 15. Jahrhundert stammt, etwa in der deutschen Sprache ist ja der Begriff Humanismus eben so ein doppeldeutiger Begriff, wenn man ihn als reinen historischen Begriff benutzt. Und dann denkt man in erster Linie eben an eine geistesgeschichtliche Bewegung aus dem 15. Jahrhundert, die sich also bis in das 16. Jahrhundert hinein erstreckte und der es vor allem darum ging, die Antike, vor allem eben die antike Kultur, die antike Literatur, die antike Kunst aufzuarbeiten und in gewisser Hinsicht eben für die damalige Gegenwart wieder nützlich zu machen. Man glaubte eben in der Antike auch ein gewisses Vorbild, vor allem in der antiken Kultur, ein gewisses Vorbild für die damalige Zeit zu haben. Und man hat sich eben sehr intensiv mit antiken Schriften oder mit den Schriften antiker Autoren, Philosophen, Dichter auseinandergesetzt. Der Schlagwort ad fontes, zurück zu den Quellen, spielt in diesem Zusammenhang eine ganz entscheidende Rolle. Und im Zusammenhang mit der Beschäftigung mit der Antike hat man natürlich, haben die Humanisten natürlich sich eben auch mit der alten Kirche, mit der Kirche der Antike auseinandergesetzt. Das kam von da. Natürlich auch mit dem Gründer dieser Kirche, mit Jesus Christus und mit den Evangelien auseinandergesetzt, versuchten sie eben auch in ihrer Ursprache, das ist ja, was das Neue Testament betrifft, das Griechische, in ihrer Ursprache wieder zu rekonstruieren. Vor diesem Hintergrund, wie gesagt, kam man dann auch ziemlich schnell zu einem Vergleich zwischen den geglaubten Zuständen der alten Kirche und der gegenwärtigen Kirche. Und dadurch wurde dann eine Kritik an der gegenwärtigen Kirche besonders gefördert. Das heißt also, gerade die Humanisten sind nicht zuletzt eben aufgrund des Schriftprinzips, dass sie eben das Original vor allem wieder zur Geltung bringen wollten, eben auch häufig sehr starke Kirchenkritiker, Kritiker der kirchlichen Zustände ihrer Zeit geworden. Es ist so eine Frage, ob man Luther in den Bereich der Humanisten einordnen kann. Da kann man darüber diskutieren, das müssen wir heute nicht. Man kann aber so weit gehen und sagen, das, was Luther getan hat, hat Ähnlichkeit mit das, was man auch in Humanistenkreisen findet. Eben der kritische Blick auf die Gegenwart, auf die zeitgenössische Kirche, muss man vielleicht sagen. Und insofern haben dann Luther Schriften auch besondere Verbreitung und eine besondere Resonanz in humanistischen Kreisen gefunden. Die Humanisten haben sich nachher gespalten, was die Reformation betraf. Eben ein Teil der Humanisten in Deutschland ist eben auf Seiten Luthers getreten und ein anderer Teil ist aber eben der alten Kirche treu geblieben. Und vor allem eben vielleicht der bedeutendste Humanist im Deutschen Reich, Erasmus von Rotterdam, den heute würde man sagen, das ist ein Holländer gewesen, aber die Niederlande gehörten damals noch zum Deutschen Reich. Das heißt also, der bedeutendste Humanist im Deutschen Reich, Erasmus von Rotterdam, hat zwar in vieler Beziehung die Kritik Luthers an der Kirche getan, aber dann gibt es auf der anderen Seite auch einen deutlichen Unterschied zwischen Luther und ihm selber. Vor allem eben, Luther ist ja ein sehr wortgewaltiger Mensch gewesen und man kann ja auch sagen, aber man kann sagen, dass vor allem eben dann auch seine Bibelübersetzung unsere deutsche Sprache ganz entscheidend mit geprägt hat. Aber er ist natürlich auch, was ich vorhin schon angedeutet habe, jemand gewesen, der manchmal in seinen Ausdrücken also sehr, ja, vielleicht kann man sogar von einer gewissen Brutalität sprechen. Das war natürlich für Rotterdam, der eher der feine Mann gewesen ist, nicht so angebracht. Also es ist vor allem eben auch dieser Grobianismus, den wir bei Luther finden, den der Erasmus von Rotterdam eben noch dazu geführt hat, sich nicht mit Luther zu verbinden. Aber das ist vielleicht eher ein sekundärer Grund gewesen. Der Hauptgrund bestand vor allem darin, dass es eben unterschiedliche theologische und philosophische Positionen zwischen beiden gab. Luther ist, Erasmus von Rotterdam ist dann viel stärker von der Freiheit des menschlichen Willens ausgegangen, weil Luther ja sehr stark reduziert wird von dem Hintergrund des Einströms der Gnade Gottes, was dann also vielleicht der Haupt, theologische Unterschied zwischen beiden gewesen ist. Aber auf der anderen Seite sind gerade die Humanisten diejenigen gewesen, die so etwas wie Multiplikatoren der lutherischen Ideen, vor allem was seine Kirchenkritik betraf, waren und eben lutherische Gedanken verbreitet haben. Luther profitiert, und die frühe Reformation profitiert natürlich auch eben von einem gewissen deutschen Nationalismus, wobei wir diesen Begriff Nationalismus eben sehr differenziert betrachten müssen. Es ist nicht der Nationalismus des 19. Jahrhunderts, der letzten Endes dann wohl doch auch nicht nur in Deutschland, sondern in den anderen Staaten auch eben mit zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges geführt hat. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. So einen Nationalismus finden wir natürlich im 16. Jahrhundert noch nicht, weil es eben auch noch keinen Nationalstaat gegeben hat. Aber es gibt noch ein verstärktes deutsches Selbstbewusstsein, das sich vor allem eben definiert, und das ist wieder der Ansatzpunkt eben dann auch für die Reformation, dass sich definiert durch einen gewissen antirömischen Aspekt. Es gibt eben im deutschen Bereich eine Romfeindschaft, die sich nicht in erster Linie gegen den Papst als, was weiß ich, Führer, als Oberhaupt der alten Kirche richtet, sondern vor allem gegen die Politik, vor allem auch gegen die fiskalische Politik des Papsttums der damaligen Zeit. Man glaubte, was allerdings übertrieben war, dass Deutschland eben von Rom aus ausgepresst wurde, weil eben so viele finanzielle Mittel von Deutschland in den Kirchenstaat flossen. Also diese Mentalität, diese Vorstellung war vorhanden. Und insofern kann man von einer gewissen Römerfeindschaft oder Romfeindschaft im deutschen Land sprechen, die sehr verbreitet war. Und wie gesagt, eben, die nicht unbedingt eben insofern antipäpstlich war, wie ich gesagt habe, dass man eben die geistliche Stellung des Papstes angriff, aber eben seine Politik. Was dann allerdings eben auch dazu führte, dass hier auch die lutherische Kritik am Papsttum, die ja dann sehr stark eben theologisch fundiert ist, sich mit diesen politischen, antirömischen Ressentiments verbinden konnte. Oder man kann noch eine dritte Voraussetzung nennen, man kann eine Reihe von anderen Voraussetzungen natürlich nennen und Gegebenheiten nennen, die eben dazu beigetragen hat, haben, dass Luther eben Erfolg gehabt hat, dass die reformatorische Bewegung ausgebreitet hat. Und das werden wir nachher eben auch gerade hier in unseren Bereichen feststellen können. Die Reformation hätte nicht den Erfolg gehabt, den sie gehabt hat, wenn sie nicht eben politische Unterstützung gehabt hätte. Und zwar eben politische Unterstützung seitens der deutschen Fürsten. Die deutschen Fürsten, und wir werden das, wie gesagt, eben nachher noch sehen, wenn wir uns hier mit den belgischen Fürsten, zum Beispiel Ernst den Bekenner, oder auch der Fürstin, die hier in unseren Breiten, also in Hannover und Umgebung, in Kölnberg und Göttingen, die Reformation eingeführt hat, Elisabeth von Kahlenberg. Man hätte also nicht so einen großen Erfolg gehabt auf reformatorischer Seite, wenn einem die Unterstützung von staatlicher Seite, von fürstlicher Seite gefehlt hätte. Man kann das dann, wenn man die alte Partei, also die alte Kirche anschaut, natürlich auch von den Katholiken sagen. Der Katholizismus hätte sich also auch in unseren Breiten, wenn auch als Minderheit, zum Beispiel, wie wir es noch hören, im Fürstentum Hildesheim nicht halten können, wenn dahinter eben nicht katholische Fürsten gestanden hätten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, weshalb es eben zur Ausbreitung der Reformation bzw. zur Rekatholisierung bzw. eben zur Sicherung katholischer Restbestände bei uns, aber generell in Deutschland eben wichtige Voraussetzung, die es dazu gegeben hat. Warum? Vielleicht darf ich das schon gleich mal ansprechen. Warum haben sich gerade die Fürsten jetzt für die evangelische Seite entschlossen? Auch hier kann man das Ganze natürlich nicht auf einen einzigen Grund zurückführen, sondern eben es ist ein ganzes Bündel von Voraussetzungen und Gründen, die eben hier eine Reihe von Fürsten veranlasst hat, sich eben mit der neuen Lehre, wenn ich das jetzt mal so bezeichnen darf, Luther hätte sicher gesagt, das ist keine neue Lehre, also allgemein auch benutzen wir diese Termini durchaus, dass sie sich eben mit der neuen Lehre identifiziert haben. Man muss also durchaus davon ausgehen, dass es natürlich eben auch gerade bei den Fürsten durchaus sehr tiefe religiöse Gründe gegeben hat, die eben praktisch eben zur Annäherung an ein reformatorisches Gedankengut beigetragen haben. Wir finden schon im 15. Jahrhundert, gerade hier in unseren Breiten, in Celle zum Beispiel, finden wir also von fürstlicher Seite Versuche, Missstände in der Kirche, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, Missstände in der Kirche eben mit staatlichen Mitteln zu beheben. Wir sprechen von einem vorreformatorischen fürstlichen Kirchenregiment. Das, was nachher eben die evangelische Kirche in Deutschland von ihrer Verfassung her charakterisiert. Der sogenannte Sumepiskopat, dass der Fürst, das Oberhaupt seiner Kirche in seinem oder der evangelischen Kirche in seinem Territorium ist. Eine Entwicklung, die sich ja also dann schon zu Luthers Lebzeiten anmeldet und weiterentwickelt. Wir finden Ansätze dieses sogenannten fürstlichen Sumepiskopates, Domus Episcopus, der höchste Bischof, dieser kirchenregimentlichen Leitung der Kirche, durchaus schon im 15. Jahrhundert, in katholischer Zeit, wenn ich das so sagen darf. Und zwar eben vor allem auch im Reformbereich. Die kirchlichen Autoritäten fallen zum Teil aus, um die Reform der Kirche durchzuführen. Und in diesem Augenblick tritt eine Reihe von Fürsten auf, versucht eben, die Kirche zu reformieren. Insofern kann man durchaus auch sagen, ist auch das landesherrliche Kirchenregiment, was dann mal stärker wird vor dem Hintergrund der Reformation, und ist eben auch das Engagement der Fürsten in der Reformation durchaus nichts Neues, sondern hat einen gewissen Vorläufer auch in der katholischen Zeit schon. Also insofern kann man, wenn man nach den Gründen für das Engagement der Fürsten hinsichtlich der Reformation fragt, einmal eine gewisse Tradition reformbereiter oder reformerischer Bereitschaft feststellen, und auf der anderen Seite kann man also durchaus eben, und das muss man vielleicht gerade auch bei der Elisabeth von Kahlenberg, die also wie gesagt hier in Kahlenberg die Reformation durchgeführt hat, sagen, auch eben eine gewisse Verpflichtung feststellen, die Reformation durchzuführen, die Reform der Kirche durchzuführen. Also diesen Bereich der geistlichen Gründe, der religiösen Gründe, der religiösen Überzeugung darf man nicht außer Acht lassen. Wenn man eben die Frage stellt, warum sind es vor allem die Fürsten, die sich mit der Reformation verbinden? Aber das ist natürlich nicht, sind natürlich nicht die einzigen Gründe, sondern, das muss man auch ganz deutlich sagen, die Reformation, die Entstehung eben der neuen Kirche, wenn ich das so bezeichnen darf, wie gesagt, wir müssen dann immer sagen, Luther hätte das nicht als neue Kirche gesehen, sondern als eine alte Kirche, die reformiert worden ist. Die Entstehung eben der neuen Kirche hat auch große Vorteile für die Fürsten mitgebracht. Die alten kirchlichen Gewalten, die Bischöfe, fallen aus. Es entsteht eben ein leerer Raum, der ausgefüllt werden muss. Es muss ja eine Kirchenleitung geben. Ich hatte mal einen Deutschlehrer, der viel dummes Deutsch gesagt hat, aber manchmal auch was Gutes. Der hat gesagt, alles, was sich nicht organisiert, stirbt ab. Da ist was dran. Eine rein geistliche Bewegung, soweit wir das historisch sehen können, eine rein geistliche und geistige Bewegung ist nach einer gewissen Zeit dann irgendwie dahingeschwunden. Also man muss sich schon organisieren. Das heißt also auch, nachdem jetzt die alten kirchlichen Gewalten, Papstbischöfe abgeschafft worden ist, musste ja eben die neue Kirche eine Verfassung haben, die für Luther allerdings außerordentlich sekundär war. Im Unterschied zur katholischen Kirche, wo gerade die hierarchische Verfasstheit als Gott gegeben angesehen wird. Aber wie gesagt, auch die evangelische Kirche musste sich organisieren, die musste eine Spitze haben. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon angedeutet, die Spitze wird dann eben das vornehmste Mitglied dieser Kirche. Das ist eben in einem Territorium der Landesherr. Der wird Somus Episcopus. Und diese Möglichkeit, dass man jetzt auch Leiter der Landeskirche wird, dass die alten bischöflichen Gewalten ausgeschaltet werden, haben natürlich der fürstlichen Gewalt einen erheblichen Machtzuwachs gebracht. Die katholischen Fürsten, könnte man jetzt ja sagen, sie sind ja blöd gewesen, weshalb sie die Reformation nicht eingeführt haben. Gut, die hatten auch andere Gründe, auch religiöse Gründe. Die haben nachher von päpstlicher Seite vielleicht nicht die gleiche Macht hinsichtlich ihrer Landeskirchen bekommen wie die evangelischen Fürsten, aber durchaus auch gewisse Privilegien. Also, die sind durch die Reformation und nachher vor allem durch die Gegenreformation in ihrer Machtfülle auch stärker geworden, die ist erweitert worden. Aber letzten Endes eben ist die Tatsache, dass der im evangelischen Bereich, dass der Landesherr auch gleichzeitig eben Oberhaupt seiner Kirche wird, mit einem ungeheuren Machtzuwachs verbunden ist. Politisch ist seine Position dadurch gestärkt worden. Man kann noch einen weiteren Grund andeuten, weshalb es eben dann auch für Fürsten attraktiv war, evangelisch zu werden, will ich das mal so ausdrücken. Ja? Und zwar, sie sind dadurch, wenn ich es jetzt etwas salopp ausdrücken darf, auch reicher geworden. Nämlich alte kirchliche Institutionen sind aufgehoben worden und sind eben der fürstlichen Gewalt bzw. dem Fiskus einverleibt worden, was das Vermögen betrachtet. Und hier denke ich natürlich jetzt in erster Linie an die Klöster und Stifte. Luther selbst, das wissen Sie, ist ja von Haus aus Mönch gewesen. Er war Augustiner-Eremit. Und ich weiß jetzt noch, darf ich vielleicht sagen, Sie wissen ja, diejenigen, die in meiner Vorlesung sind, ich hoffe, Sie wissen das ja sehr schön, dass ich mich immer sehr intensiv auf meine Vorträge und Vorlesungen vorbereite. Ich bin also jetzt vor 3 Wochen, das ist schon hier extra wegen dieses Vortrages hier, nach Erfurt gefahren und war noch einmal im Augustinerkloster in Erfurt, wo Luther ja eine Zeit lang gelebt hat, bevor er dann nach Wittenberg gegangen ist. Das heißt also, das ist ja die ursprüngliche Wirkstätte Luthers gewesen, nicht das Augustinerkloster in Erfurt, das ja dann später im 19. Jahrhundert auch noch eine politische Bedeutung gehabt hat und heute eben auch ein wichtiger, ein wichtiger Gedenkort der evangelischen Kirche ist. Nicht? Interessanterweise als der Papst, also unser Papst, wenn ich das mal so sagen darf, ich denke, der deutsche Papst, nach Deutschland gekommen ist, hat er sich mit der evangelischen Kirchenleitung im Augustinerkloster in Erfurt getroffen. Ich meine, die Erwartung gab es natürlich, dass er irgendwie den Bann gegen Luther aufheben sollte und dass man gleich die Kirchenvereinigung wieder realisieren wollte. Das sind natürlich Wunschdenken gewesen. Aber es ist schon ein sehr beachtliches Zeichen gewesen, dass er sich eben in dieser ersten Hauptstätte Luthers begeben hat und eben mit dem Vorsitzenden der EKD dort getroffen hat. Das heißt also, Luther ist von Haus aus ja Mönch gewesen, Augustiner-Eremiten. Die Augustiner-Eremiten gehörten also zu den Bettelorden und eben das Kloster, dem er angehörte, Wittenberg, Erfurt, gehörte eben auch der strengen Observanz an. Das heißt also, es war schon eben eine Ordensgemeinschaft, die im Unterschied zu anderen Ordensgemeinschaften nicht mit so starken Missständen versehen war. Aber er ist sicher eben in diesem Klosterleben, wenn ich das jetzt eben auch etwas weltlich ausdrücken darf, nicht glücklich geworden und hat dann letzten Endes ja, wir müssen das jetzt nicht weiter ausführen, hat letzten Endes ja eine sehr starke antimonastische Bewegung eingeleitet, hat sich also eben gegen das Mönchtum ausgesprochen. Natürlich auch unter einem gewissen Aspekt, und da würde ich beinahe sagen, hat er durchaus auch etwas Richtiges gesehen, weil man in der damaligen Zeit glaubte, dass eben Mönch zu sein wertvoller ist als Familienvater mit 5 Kindern. Wir sehen das heute Gott sei Dank anders, hoffe ich wenigstens. Es ist auch eben diese Vorstellung von dem vollkommeneren Beruf des Geistlichen im Vergleich eben zu dem Laien. den Luther eben veranlasst hat, diese Vorstellung, die Luther veranlasst hat, eben auch dann gegen das Mönchtum vorzugehen. Wie gesagt, es gibt derzeit eben dann sehr starke antimonastische Äußerungen, mit der Folge, dass letzten Endes dann auch die evangelischen Fürsten das als eine Möglichkeit sahen, als eine Rechtfertigung sahen, die Klöster aufzunehmen. Und in den evangelischen Territorien, das sind Ausnahmen, wir kommen noch darauf zu sprechen, gerade in unserem Bereich, in den evangelischen Territorien sind ja dann auch fast alle Klöster aufgehoben worden. Jetzt sagen Sie natürlich gleich, ja, aber wir haben doch noch Wienhausen und da gibt es ja auch noch Stiftsamt, das ist richtig. Unsere Gegend ist in diesem Punkt etwas anders strukturiert gewesen. Aber sonst, wie gesagt, eben gibt es diesen sehr starken antimonastischen Impetus im Protestantismus, die Klöster werden aufgehoben und das Vermögen fällt an den Staat, beziehungsweise an den Fürsten. Eine Reihe von Fürsten haben dann in den Klöstern auch Schulen eingerichtet. Das Klostervermögen wird verstaatlicht. Insofern bringt die Reformation natürlich auch einen ungeheuren materiellen Vorteil für die Fürsten. Wir können da noch eine Reihe von anderen Gründen aufweisen, würde jetzt zu weit führen, aber Sie sehen schon, dass also auch für diese Entscheidung der Fürsten für die Reformation ein ganzes Bündel von Motiven ausschlaggebend gewesen ist. Von hehren geistlich-religiösen Motiven bis zu, jetzt muss ich weiter sagen, um das ein bisschen extremer deutlich zu machen, bis zu platten materiellen Motiven. Alles spielt hier eine Rolle. Die Reformation, ich habe es schon angedeutet, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen auf die Bilder eingehen. Ich habe also zwei Nächte gebraucht, um Ihnen diese PowerPoint-Präsentation aufzuzeigen. Aber wir werden die dann auch schon, es sind glaube ich 36, also Sie werden sie schon noch sehen. Das heißt also, die Reformation hat letzten Endes dazu geführt, dass es zur Kirchenspaltung gekommen ist. Wir müssen jetzt also nicht nachdenken. Nach den moralischen Gründen fragen, wer ist schuld an der Kirchenspaltung? Da sagen die alte DDP genauso wie eben das, was in der Reformation entstanden ist. Am Ende des 16. Jahrhunderts entsteht eine von der Papstkirche unabhängige kirchliche Gemeinschaft mit unterschiedlicher Lehre, mit unterschiedlichem Kultus und mit unterschiedlicher Organisation. Der lutherische Protestantismus erhält dann einen gewissen Abschluss, in Deutschland wenigstens durch das Konkordienbuch von 1580, in dem die wichtigsten Bekenntnisschriften der lutherischen Bewegung zusammengefasst werden. Eine der wenigen Bekenntnisschriften, das sind eben die Schriften, in denen man das Bekenntnis niederlegt, das, was man als evangelischer Christ glaubt. Die erste große Bekenntnisschrift, die in Deutschland entstanden ist, ist die sogenannte Confessio Augustana, die Bekenntnisschrift von Melanchthon, erarbeitet zum Teil eben ein bisschen in Opposition zu Luther auch, die dann 1530 auf dem Reichstag von Augsburg dem damaligen Kaiser Karl V. vorgelegt worden ist. Der Kaiser hat aber diese Bekenntnisschrift eben dann als irrgläubig abgelehnt. Aber wie gesagt, eben diese erste Äußerung, man könnte vielleicht sogar von einer gewissen Systematisierung lutherischen Glaubens, protestant-evangelischen Glaubens, sagen wir mal besser, evangelischen Glaubens bezeichnen. Dazu kommen eben noch eine Reihe von anderen Bekenntnisschriften, die dann im sogenannten Bekenntnisbuch, im Konkordienbuch von 1580 zusammengefasst werden. Eine ganz wichtige Glaubensgrundlage für den lutherischen Protestantismus ist. Da kann man sagen, das glauben die Lutheraner, was parallel in gewisser Hinsicht dann auf katholischer Seite durch das Konzil von Trient, was ja zeitgleich vorher von 1545 bis 1563 stattfand, auch getan wird. Dieser lutherische Protestantismus hat sich dann also vor allem in Norddeutschland, Sie sehen es hier, was Deutschland betrifft, an den orangen und ja, also vor allem also an der orangen Farbgebung, als sich dann vor allem also in Norddeutschland durchgesetzt hat, dort Fuß gefasst, aber auch in Skandinavien. Aber es gibt ja dann im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts noch eine weitere reformatorische Bewegung. Man spricht eben dann auch von der reformatorischen Bewegung der zweiten Generation, die nicht von Deutschland ausgeht, sondern von Frankreich beziehungsweise von der Schweiz ausgeht. Und an deren Spitze dann Jean Calvin oder Johannes Calvin, können wir also ruhig sagen, steht, die in ihrer Wirkung eigentlich sogar noch mächtiger ist als das Luthertum. Politischer ist, auch radikaler ist als der lutherische Protestantismus. Der sogenannte Calvinismus, oder in Deutschland bezeichnen wir dann die Organisation des Calvinismus als die reformierte Kirche. Die reformierte Kirche hat sich dann vor allem in der Schweiz, in den Niederlanden und zum Teil auch in Frankreich ausgebreitet. In Frankreich dann in Form der Hugenotten, aber die Hugenotten haben in Frankreich nie die numerische Mehrheit erhalten, wie das in den Niederlanden oder auch in der Schweiz der Fall gewesen ist. Hier eine Übersicht, wie es am Ende des 16. Jahrhunderts in Deutschland mit der konfessionellen Verteilung aussieht. Wir werden uns jetzt vor allem oder nach der Pause mit diesem Gebiet hier befassen, und Sie sehen schon, das ist also nicht gerade tiefrot. Tiefrot wäre eben der Calvinismus, also nicht die Linke oder so. Aber man kann durchaus sagen, also der Calvinismus ist die linke Seite des Protestantismus. Das hat also etwas tiefer rot als das Luthertum. Also das heißt, wir werden uns also hier vor allem mit diesem Gebiet befassen. Sie sehen dann auch, dass es durchaus eben auch noch blaue Gebiete sind. Das ist dort, wo sich der Katholizismus gehalten hat, beziehungsweise es gab dann eben, wenn Sie diese Streifen hier sehen, auch durchaus Gebiete, wo der Katholizismus doch sehr stark sich bemühen musste, weiter existent zu bleiben. Und in unserem Zusammenhang spielt nachher eben vor allem den sollten Sie noch gar nicht sehen, spielt dann vor allem eben dieses Gebiet eine wichtige Rolle. Das ist das sogenannte Hochstift Hildesheim. Das heißt also, unter Hochstift versteht man ein Territorium, in dem der Bischof, also das ist der Bischof, den wir heute auch noch so als Bischof verstehen, also der geistliche Leiter eines Kirchensprengers, einer Diözese, gleichzeitig auch Fürst ist. Das ist ja in der deutschen Geschichte etwas Außergewöhnliches. Also unsere Geschichte hat ja so eine Reihe von außergewöhnlichen Gegebenheiten, was wir in dieser Form eigentlich nur noch im Kirchenstaat in Italien finden, dass eben ein geistlicher Leiter gleichzeitig auch Landesherr ist. Das sind die sogenannten Fürstbischöfe oder die Fürsterzbischöfe in Deutschland gewesen. Ein derartiger Fürstbischof hat auch in dem kleinen Hochstift, und ihre Territorien werden als Hochstifte bezeichnet, wenn Erzbischof an der Spitze steht, sind das die Erzstifte. Und diese Gegebenheit, dieses Phänomen haben wir also auch hier in unseren Breiten gehabt, ist vor allem eben das Hochstift Hildesheim, das allerdings, um ihre Spannung schon zu lösen, nie nach der Reformation immer eine evangelische Bevölkerungsmehrheit gehabt hat. In dem katholischen Hochstift Hildesheim, an dessen Spitze eben ein katholischer Bischof stand, waren die Katholiken immer in der Minderheit. In Eiger müssen zum Beispiel ihren Lieblingsstift doch, ganz richtig. Das ist richtig. Ja, ganz richtig. Ja, da kommen wir darauf zu sprechen. Gut, jetzt doch noch mal einige Bemerkungen, weshalb kommt es eben zur Reformation. Ich kann das jetzt auch nur noch so etwas andeuten. Eine wichtige Voraussetzung sind natürlich, das ist ja auch der Anlass für Luther gewesen, sind die Missstände in der Kirche gewesen, die sehr vielfältig waren. Man muss sich allerdings immer so ein bisschen davor bewahren, dass man eben die mittelalterliche bzw. die spätmittelalterliche Kirche als durch und durch korrupt ansieht. Ganz so schlimm ist es wahrscheinlich auch nicht gewesen, aber es gibt natürlich eben Missstände. Und zwar, was weiß ich, der Fisch stinkt vom Kopf, so heißt das glaube ich, nicht? Also nicht vom Schwanz, von der Spitze der Kirche bis eben, ja, soll man das eben als Missstand bezeichnen, bis zu den Gläubigen ging. Wir müssen immer davon ausgehen, die Reformation hätte keinen Erfolg gehabt. Wir befinden uns im 15. und 16. Jahrhundert in einem durch und durch gläubigen Zeitalter. So etwas wie Atheismus gibt es eigentlich nicht. Ansatzweise vielleicht bei wenigen Humanisten. Aber letzten Endes haben wir es noch hier mit einem mit Menschen zu tun, von der Spitze bis eben zu den untersten Schichten, wenn Sie so wollen, die durchaus transzendental verankert sind. Und eigentlich nur von dieser Gläubigkeit, auch der Masse, die nach unseren Vorstellungen dann vielleicht auch gewisse Ausuferungen erreichte und Formen annahmen, die wir nicht billigen können, heute, die uns sehr fremd sein müssen. Also, nur von diesem Hintergrund der tiefen Gläubigkeit der Menschen der damaligen Zeit, die Reformation zu verstehen, das hätte sie auch gar keine Freunde. Und der Reformation, sagen wir mal, weniger Erfolg. Wen interessiert das schon? Im 15. und 16. Jahrhundert sieht das allerdings noch ganz anders aus. Und wie gesagt, eben vor diesem, wenn man diese Tatsache sich vor Augen führt, dann muss man immer so ein bisschen zurückhaltend sein, wenn man von der Verrottetheit der alten Kirche spricht. Ganz so einfach ist man doch nicht gewesen, aber es gibt eben natürlich Missstände. Beginnen vom Papst. Wir haben hier ein wunderbares Fresko. Ich hätte sonst die Wissenden unter Ihnen gefragt, wo man das sehen kann. Aber bei Bibi, das ist auch aus der Zeit, als ich aktiver Hochschullehrer war. Also ich habe das nicht gemacht. So fleißig und so gut. Wissen hat er dann auch mal da hinter geschrieben, woher das ist. Also wir haben hier ein wunderbares Fresko aus dem Vatikanischen Museum, aus den Seelen der Borgia im Vatikanischen Palast, von Vittorio, einem der Renaissance-Maler des 15. Jahrhunderts. Und Sie sehen hier vielleicht den Papst, der auch gerade bei katholischen Kirchenhistorikern als die schlimmste Ausgeburt der Hölle bezeichnet wurde. Ja gut, er hat vielleicht gerade das Papstamt nicht zu einer moralischen Höhe geführt. Er hatte seine Kinder, wobei Kinder haben ja vielleicht etwas Schlimmes, ist aber so als Papst hat er so sein kleines Geschmäckle, wie man da heute sagt. Aber was vielleicht viel schlimmer ist als die Tatsache, dass er Kinder in die Welt gesetzt hat, also das haben Sie hier gesagt, das haben wir schon mal dass er Kinder in die Welt gesetzt hat und das für die Bart gebrochen hat, ist einfach die Tatsache, dass er vielleicht dann doch letzten Endes Familieninteressen, den eigentlichen kirchlichen Interessen übergeordnet hat. Er wollte eben für seine Familie, und Sie kennen ja eben seine wichtigsten Kinder, da ist vor allem Cesare Borgia, sein Sohn, der Condottiere gewesen ist, der Kriege geführt hat in Italien. Nicht zuletzt mit dem Ziel eben, den Kirchenstaat zu einem Fürstentum der Borgias zu machen. Auch die Kirche als Instrument zu benutzen, und das haben wir bei diesem Papst. Und das ist vor allen Dingen, wenn Sie so wollen, sein großer Fehler, sein Makel gewesen. Die Kirche als Institution zu benutzen, um die Herrschaft seiner Familie abzusichern. In diesem Zusammenhang, wie gesagt, hat er dann auch kirchliche Mittel angewandt, um politische Ziele zu erreichen. Er hat Ehen aufgelöst als Papst. Sein Nachfolger ist da sehr zurückhaltend gewesen, Clemens der Achte, Clemens der Siebte. Der hat das als nicht eigentlich dem Achten nicht gefolgt ist, als dieser sich von Katharina von Aragon lösen wollte. Und in sexueller Leidenschaft entbrannt eben die Angoulême heiraten wollte. Da haben sie sich gesagt, ich kann die Klauseln nicht mehr durchgehen. Das ist bei Alexander VI. Anders gewesen. Er hat ihn aufgelöst, eben um die Unterstützung des französischen Königs in seiner Familienpolitik zu erhalten. Also insofern finden wir da vor allem die Missstände, dass eben das Papsttum als weltliches Instrument und hier konkret eben auch als Mittel zur Förderung der Familieninteressen benutzt wird. Die Dominanz politischer Zielsetzung ist etwas gewesen, die Überordnung politischer Zielsetzung, auch bei anderen Renaissance-Päpsten, die Überordnung politischer Zielsetzung vor geistlichen Anliegen ist ein ganz wesentlicher Missstand in der alten Kirche gewesen. Die Prunk- und Prestige-Ideologie der Renaissance-Kultur, der Nepotismus, das heißt also die Förderung von Verwandten im kirchlichen Bereich, gehört eben vor allem dazu, was man als missständig in der Kirche bezeichnen kann. Gewisse sexuelle Ausschweifungen haben wir natürlich auch bei den Päpsten gehabt. Aber das scheint mir noch nicht einmal so das entscheidende Defizit des sogenannten Renaissance-Papsttums gewesen zu sein. Das ist vor allem so in Deutschland, auch von Luther gesehen worden, sind vor allem eben diese Art von Missstände, die man angeklagt hat, also Nepotismus, Prunkideologie, sexuelle Ausschweifung, obwohl nebenbei, was wir heute da manchmal so erleben, ist das ja eher sehr nüchtern gewesen. Aber das eben nur nebenbei, aber das ist so gewesen. Das ist noch nicht mal das eigentliche Defizit, das eigentliche Versagen, der eigentliche Missstand des Renaissance-Papsttums gewesen. Es gibt in der Tat durchaus eine Reihe von Renaissance-Päpsten, die sehr hochstehend gewesen sind. So ein Mann wie Pius II. Hat zuerst, bevor er verpapst wurde, auch ein ziemlich lockeres Leben geführt. Aber dann, als er Papst war, dann wenigstens ist er ein sehr ernsthafter Mann gewesen, der sich um die Reform der Kirche bemüht hat. Diese Art von Päpsten haben wir auch. Aber was Alexander den VI. Und auch diesen doch eher edlen Pius den II. Verbindet, ist eben ein Negativum. Und das ist die Unfähigkeit, die Reform der Kirche durchzuführen. Das ganze 15. Jahrhundert, also das Jahrhundert vor der Reformation, ist eigentlich ein Jahrhundert gewesen, in dem der Ruf nach der Reform in capite et membris, an Haupt und Gliedern, immer wieder erscholl. Die Kirche, aber auch der Staat, wenn wir den modernen Begriff benutzen dürfen, müssen davon minimiert werden. Man war sich im 15. Jahrhundert durchaus bewusst, dass es Missstände gab, die abgeschafft werden mussten. Und man war sich dessen also auch in Rom bewusst, dass es diese Missstände gegeben hat. Aber aus unterschiedlichen Gründen, aus persönlichen Gründen, aufgrund der politischen Gesamtsituation, hat es das Papsttum nicht geschafft, und das wäre seine eigentliche Aufgabe gewesen, die Kirche zu reformieren. Es gab ja im 15. Jahrhundert Konzilien, das Konzil von Konstanz zum Beispiel, das die Reform der Kirche angehen konnte. Es gab Versuche eben, der Päpste die Reform der Kirche durchzuführen. Gerade Pius II. Hat einen der bedeutendsten Geistesgrößen der damaligen Zeit, nebenbei ein Deutscher natürlich, der damaligen Zeit aufgefordert, eben ein Gutachten zu schreiben, wie man die Kirche reformieren kann. Diese Geistesgröße ist kein geringerer als Nikolaus von Kues gewesen, vielleicht der bedeutendste Philosoph im 15. Jahrhundert, der war nicht nur Philosoph, Theologe, der war auch Historiker, auch Humanist, wenn Sie so wollen. Das heißt also, dieses Bestreben gab es schon, aber aus unterschiedlichen Gründen zu reformieren. Aber aus unterschiedlichen Gründen gelang die Reform der Kirche nicht. Wie gesagt, eine Reihe von Päpsten war an der Reform nicht interessiert. Auf der anderen Seite wäre die Reform auch nur möglich gewesen, wenn die staatlichen Gewalten mitgezogen hätten. So mächtig ist der Papst auch nicht gewesen, dass er ohne weiteres zum Beispiel in Frankreich eingreifen konnte. Sondern auch die staatlichen, die Fürsten hätten, wie es einige auch getan haben, hätten natürlich neben an der Reform der Kirche mitwirken müssen. Es gab da in den 15. Jahrhundert noch andere politische Gegebenheiten, die möglicherweise dann dazu geführt haben, dass man sich auf die Reform der Kirche nicht konzentrieren konnte. Das ist vor allem auch die Osmanengefahr gewesen. Müssen wir heute noch ein bisschen zurückhaltend sein, gerade nach dem letzten Sonntag. Mecklenburg. Das heißt also, man hat auch noch andere politische Dinge zu erleben. Und in der Tat war der der Islam bzw. dann in der politischen Form des Osmanischen Reiches breitete sich immer stärker aus und dagegen musste angekämpft werden. Das hat natürlich eben auch die Aufmerksamkeit, die Energien des Papstes, auch der Fürsten in Anspruch genommen. Also es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Voraussetzungen und Gründen, weshalb es die alte Kirche und vor allem auch das Papsttum nicht geschafft hat, die Kirche zu reformieren. Das ist das eigentliche Defizit des Renaissance-Papstes. Die Unfähigkeit, die objektive und die subjektive Unfähigkeit, eben Kirchenreform durchzuführen. Und wenn ich es auf den Punkt bringen soll und ganz einfach ausdrücken soll, dann kann ich sagen, der große Vorteil der Reformation, letzten Endes zur Kirchenspaltung geführt hat, für die katholische Kirche ist es gewesen, dass nun eben als ein Land nach dem anderen eben von der wahren Kirche, von der angehörigen Kirche abfielen, wenn ich das so ausdrücken darf, ja schon, dass man dann im Hof aufgewacht ist und hat gesagt, jetzt müssen wir mal gehen. So beginnt dann auch unter Paul III., der war Papst von 1534 bis 1549, jetzt auch in Rom die Initiative zur Kirchenreform, die sich dann ihren Ausdruck verleiht in der Einberufung des Konzils von Trient und in der Gründung eben des Jesuitenordens, zum Beispiel der päpstlichen Anerkennung des Jesuitenordens, der ja eine ganz wesentliche Kraft der katholischen Reform gewesen ist. Aber es gibt eben nicht nur die Missstände und die Schwierigkeiten an der Kirchenspitze. Es gibt natürlich eben auch auf den unteren Ebenen Missstände, die durchaus nach einer Abschaffung riefen. Vielleicht, wenn wir uns in Deutschland die kirchliche Situation des 15. Jahrhunderts anschauen, und da muss man natürlich ein bisschen differenzieren, dann kann man vielleicht eines vor allem herausstellen, die Dominanz des Adels in den höheren kirchlichen Stellen. Was heißt das? Ich möchte das so sagen, ich trete niemandem zu nahe. Der Adel ist nun auch nichts Besseres oder Schlechteres als der Nicht-Adel. Aber wenn man von einer Dominanz des Adels, vor allem in den kirchenleitenden Stellen, Adlige werden zu Bischöfen, spricht, dann besteht das daran, dass vor allem eben diese kirchenleitenden Positionen, die Bischofsstühle, in der alten Kirche vor allem von Adligen besetzt worden sind, die dieses Amt aber nicht infolge einer kirchlichen Karriere aufgrund innerer Berufung erlangt haben, sondern weil sie eben abgefunden werden mussten, weil ihre Familie, ihre Väter mehr oder weniger die Domkapitel, die das Wahlgremium für die Bischöfe gewesen sind, unter Druck gesetzt haben, dass sie einen ihrer adligen Söhne zum Bischof geben. Sodass wir also bei vielen Bischöfen sind, die Ausnahme sind ordentliche Bischöfe 1500, aber viele Bischofssitze sind doch weniger aufgrund geistlicher Berufung besetzt worden, sondern eben aus politischen, zum Teil eben aus familienpolitischen Gründen, dass dann gerade eben diese zentrale Position des Bischofs in der katholischen Kirche, vielleicht so ist auch nicht ganz so, politisch mächtig gewesen wie heute. Aber wie gesagt, dass aber diese wichtige Position dann eben von Personen besetzt worden sind, die eigentlich nicht kirchlich motiviert waren, sondern eben aus Versorgungsgründen diese Stelle dann erhalten haben. Und die haben natürlich sich dann eben auch nicht der Kirchenreform gewidmet. Oder Sie merken schon, ich kann also ja hier nur eine Reihe von Gründen angeben. Die ganze Vorgeschichte der Reformation ist außerordentlich kompliziert. Ein weiterer Missstand ist folgender gewesen, den wir heute gar nicht mehr nachvollziehen können. Sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche, vielleicht noch ein bisschen stärker in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche auch schon davon erfasst, gibt es ja einen Mangel an Geistlichen. Die Zahlen der katholischen Priester gehen immer weiter zurück. Das ist ein Problem, dass die Kirchen, die katholische Kirche, beziehungsweise in der evangelischen Kirche, die Pastoren, ist auch nicht mehr der Zulauf so groß, wie es noch vor Jahren gewesen ist. Das heißt also, die Priester- bzw. Pastorenknappheit, Mangel, ist ein Problem, das wir heute haben. Im ausgehenden Mittelalter ist genau das Gegenteil. Da bestand eben ein Missstand darin, dass man zu viel Kleriker hat. In manchen Städten, wenn man jetzt die Frauen werden ja nach den Kirchenrechten als Klerikerin in der katholischen Kirche. Nicht als evangelischen Kirche gibt es keine Kleriker. Aber Frauen werden also nicht als Klerikerin bezeichnet, nehmen wir die Ordensfrauen mal dazu, das ist keine Klerikerin. Aber wie gesagt, in manchen Städten waren 10% der Bevölkerung, 5% mindestens, aber manchmal bis zu 10% der Bevölkerung, irgendwie im kirchlichen Dienst als Kleriker engagiert und tätig. Es gab so viele. Man spricht sogar in der vorreformatorischen Zeit von einem klerikalen Proletariat. Es ist nicht so, das ist eine falsche Vorstellung, dass der Klerus ungeheuer reich gewesen ist. Den gab es auch, die Bischöfe vor allem. Aber die Masse des Klerus war arm, musste irgendwie sehen, wie er über die Runden kam. Man redete von einer Fründe, die manchmal also nicht viel abwarf. Ein Teil des Klerus lebte wirklich so am Existenzminimum, würde man heute sagen. Der Klerus war vor allem eben auch auf sein Amt vorbereitet. Wenn Sie heute Priester werden wollen oder wenn Sie Pastor werden wollen, müssen Sie eben eine akademische Laufbahn hinter sich bringen, ein Studium hinter sich bringen. Sie werden auf den Beruf vorbereitet, systematisch auf den Beruf vorbereitet. Das gab es damals in der alten Kirche nicht. Wenn Sie Priester werden wollten, da mussten sie also ein bisschen Latein können und dann mussten sie irgendwie zu einem anderen Priester, zu einem Pfarrer in die Lehre gehen, der brachte ihn dann bei. Vereinfacht das jetzt etwas. Der brachte ihnen dann bei, was man so machen muss als Priester, ein bisschen Latein murmeln, wenn sie so wollen. Dann mussten sie also einen Bischof finden, der sie weiht und dann irgendwie mussten sie eine Fründe haben, von der sie leben mussten. Dann waren sie Priester. Wenn sie Priester waren, waren sie manchmal arm, aber sie hatten rechtliche Vorteile. Das war manchmal ganz wichtig. Sie konnten also nicht von einem weltlichen Gericht verurteilt werden. Aber diese Masse von ungebildeten Klerikern, die dann natürlich auch, weil sie arm waren, ihren geistlichen Verpflichtungen nicht unbedingt nachkommen konnten. Sie mussten dann sehen, dass sie noch andere Berufe ausüben. Viele Kleriker waren, was ja ganz unsympathisch ist, aber gehört eigentlich nicht so. Priesterberuf waren auch Gastleute, Gastwirtschaften für Priester. In Bayern findet man das immer noch. Vielleicht wird anders der Klerus das machen. Aber dass man dann nach der Messe dann eben in die Gastwirtschaft geht, das ist ja nicht schlimm. Das heißt also, sie mussten dann also auch noch Nebentätigkeiten ausüben, um einigermaßen um die Runden zu kommen, dass sie natürlich dann also nicht seelsorglich sehr aktiv werden konnten, ist ja auch klar. Das heißt also, das ist ein anderes Problem der alten Kirche, eben der schlecht ausgebildeter Kleriker, die dann auch nicht eben das Vorbild priesterlicher Tätigkeit an den Tag legen. Das Zölibat natürlich mit einhalten, was damals eben ja auch immer gefordert worden ist. Und so kann man eine Reihe von anderen Missständen der Kirche, ich könnte da also nachher noch bis eins drüber sprechen, aber wir wollen auch noch was anderes machen, könnte man aufführen. Man darf aber, und damit möchte ich jetzt meine Ausführungen beenden und Ihnen dann noch Möglichkeiten geben, Fragen zu stellen oder Ergänzungen zu dem. Man darf allerdings auch eines nicht außer Acht lassen, ich habe es vorhin schon angedeutet, es gibt also neben diesen Missständen in der Kirche auch immer das Bewusstsein, dass ich etwas ändern, also in der vorreformatorischen Zeit, dass ich etwas ändern muss, und es gibt auch immer schon Ansätze von Reformbestrebungen. Vielleicht gucken wir uns jetzt mal die Bilder an. Ich glaube, ich habe dann sogar ein Beispiel hierfür. Wenn Sie jetzt am nächsten Sonntag, das Wetter soll ja schön sein, nichts Besseres zu tun haben, die Großkinder kommen nicht, die gehen also in die Badeanstalt, dann haben Sie also Zeit, dann setzen Sie sich mal in den Wagen und fahren Sie die Weser aufwärts. Bitte?
Jetzt macht der Wahl.
Achso, ja, natürlich. Liebe Frau Bunter, jetzt sagen Sie aber bitte nicht, wie man wählen soll. Ich habe ja nicht schon gewählt. Ich habe schon gewählt. Ich bin mit meinem Freund da gewesen, der wählt immer eine andere Partei und der wollte mir nicht mal seinen Wahlzettel nicht zeigen. Ja, also dir, das, also ich habe schon viel gemeint. Also Sie machen das vorher, die Wahllokale machen um 8 auf, dann sind Sie also fertig. Aber dann würde ich sagen, dann geht es auch noch in den Gottesdienst. Also dann schon dann. Oder gehen Sie vorher, beten Sie zum Heiligen Geist, dass Sie die richtige Wahl treffen. Also, wie, ich habe hier kein Recht, Ihnen gewisse Empfehlungen in diesem Punkt zu machen. Aber wenn Sie dann noch Zeit haben, dann setzen Sie sich ins Auto. Vielleicht, ich habe einen neuen Golf-Diesel, warte immer noch darauf, dass die Luft nicht mehr verpestet wird. Aber das ist ein anderes Problem. Also nehmen Sie den anderen Wagen, dass Sie was für die Umwelt tun. Und fahren Sie also die Weser aufwärts, Richtung Hannover Schmünden. Ein wunderbares Gebiet. Fangen wir ruhig in Havel an. Aber da müssen Sie sich die Zeit. Klar. Und wenn Sie dann Weser aufwärts fahren, dann Korweil vorbei, das lassen Sie nicht mal aus, weil das eigentlich den ganzen Tag muss man sich dafür widmen. Dann kommen Sie also so ungefähr vielleicht 30 Kilometer nördlich von Hannover-Schmünden an den Ort Bursfelden. Und Sie können dort also die Klosterkirche in Bursfelden sehen, besichtigen. Sie sehen das hier auf dem Bild. Die Klosterkirche ist sehr interessant, aber vielleicht noch wichtiger als das Gebäude selber ist das, was im 15. Jahrhundert von Bursfelde ausging. Bursfelde ist nämlich der Gründungsort eigentlich dieses Klos gewesen, da kann man das einlegen, aber dann bedeutender ist noch Bursfelde gewesen, der Gründungsort einer ganz wichtigen monastischen Reformbewegung des 15. Jahrhunderts gewesen. Das heißt also, monastisch heißt immer alles, was mit Klöstern zu tun hat. Von Bursfelde aus ging eben eine Reform vor allem der Benediktinerklöster in Norddeutschland aus. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Bild. Ja, vielleicht können Sie das hier so ein bisschen sehen. Diese dunklen, diese schwarzen Punkte bezeichnen Klöster, die sich eben in der sogenannten Bursfelder Kongregation zusammengefunden haben. Das Anliegen der Bursfelder Kongregation ist es gewesen, eben das Mönchsleben wieder zurückzuführen, das Ordensleben, das Klosterleben wieder zurückzuführen auf die ursprüngliche Regel. Man geht ja davon aus, dass eben die Regel des Benediktinerordens von Benedikt von Nursia, nebenbei, das ist der Ort, wie jetzt vor kurzem dieses schöne Edding gewesen ist in der Nähe, dass diese Regel von Benedikt von Nursia formuliert worden ist, und das sollte ein bisschen differenzieren, weil das ist nicht unser Problem. Die Klostergemeinschaft von Bursfelde und dann die Kongregation, über 100 Klöster haben sich dieser Union angeschlossen, haben sich eben zum Ziel gesetzt, wirklich wieder ein echtes Klosterleben zu führen, wie es Benedikt von Nursia in seiner Regel vorgeschrieben hat. Und das ist zum Teil auch gelungen. Das heißt, sie haben sich so einen Ansatzpunkt jetzt im klösterlichen Bereich, eine Reformbewegung vor der Reformation. Und so gibt es eine, in der alten Kirche gibt es eine Reihe von anderen Reforminitiativen. In gewisser Hinsicht müssen Sie dort auch den Jesuitenorden mit berücksichtigen. Der Jesuitenorden, wir sehen das manchmal so, ist ja nicht ein Kampforden gegen den Protestantismus oder ist nicht als Kampforden gegen den Protestantismus gegründet worden. Der Gründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, hatte vielleicht, als er dann in Paris studierte, mal das von Luther gehört. Also das ist nicht sein Anliegen gewesen, und zwar dann auch in den 20er Jahren, dann konnte man die Bedeutung, die Entwicklung des Protestantismus auch noch nicht so übersehen. Diesen Orden zu gründen, sondern es ging Ignatius von Loyola um eine Reform der alten Kirche, dass sich natürlich nachher eben der Jesuitenorden kontrovers theologisch mit dem Protestantismus auseinandergesetzt hat. Das ist auch ganz klar, vor allem in den Gegenden, wo eben Protestantismus und Katholizismus aufeinanderstießen, gerade hier in unserer Gegend. In Hildesheim gab es nachher ein Jesuitenkolleg, 1585 kommen die Jesuiten nach Hildesheim und dann wird natürlich eben sehr hart mit dem anderen, mit dem Gegner, könnte man sagen, mit dem konfessionellen Gegner gerungen. Also nicht nur physisch, aber geistig. In gewisser Hinsicht. Aber trotzdem, der Jesuitenorden ist nicht als Kampforden gegen den Protestantismus gegründet worden, sondern als Reformorden innerhalb der alten Kirche. Auch so ein Indiz dafür, wie sich eben hier Reforminitiativen, Reformimpulse in der alten Kirche es gegeben hat. Und so finden wir noch eine Reihe von anderen Orden. Nur, wie gesagt, sie konnten sich in der alten Kirche nicht durchsetzen. Sie konnten die Gesamtkirche nicht erfassen, weil eben es an einer einheitlichen Leitung fehlte. Ich brauche in diesem Zusammenhang gerne den Ausdruck, der Papst hätte so etwas wie ein Katalysator dieser Reform im Pulse der alten Kirche sein müssen. Natürlich hat er gesagt, hat es getan. Der alten Kirche sein müssen, um diese Reformpulse eben für die Gesamtkirche zur Geltung zu bringen und effektiv zu machen. Das ist nicht der Fall gewesen. Die Reformation hat sich vor allem dann in Deutschland ausgebreitet. Ich habe schon einige Gründe genannt. Wir werden gleich noch, wenn wir uns jetzt mit unserer Region befassen, noch auf hier konkrete Gründe eingehen. Ich möchte hier einfach mal in dem Bewusstsein, dass ich nur Aphoristen, dann könnte ich beinahe sagen, die hier vorgetragen habe, hier einen Einschub machen. Wir haben noch gut 10 Minuten Zeit und ich möchte Ihnen immer die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen bzw. Ergänzungen. Sie kennen auch schon meinen Snack. Kritik dürfen Sie auch äußern, aber seien Sie da vorsichtig. Gut, haben wir etwas? Bitte.
Ich wollte nur fragen, ob wir nicht auch politische Gründe reingespielt haben, dass die Fürsten sich der Reformation zuwenden, um ein Signal gegen den Papst zu geben, gegen den Kaiser zu geben, weil das nicht auch sehr ausschlaggebend.
Das ist richtig. Das ist für Deutschland ein ganz wichtiger Grund. Wird vielleicht nachher noch ein bisschen deutlicher werden. Das ist richtig. Das heißt also, gerade das 16. Jahrhundert ist ja auch jetzt so ein verfassungspolitischer Kampf gewesen zwischen Gewalten, die auf eine gewisse Zentralisierung des Reiches hinzielten, und das ist vor allem der Kaiser und sein Anhang gewesen, und den Fürsten, die eine weitgehende Unabhängigkeit vom Kaiser anstreben. Und man hat sehr bewusst auf evangelischer Seite, aber nachher in gewisser Hinsicht auch auf katholischer Seite, die haben davon profitiert, hat man also die religiöse Frage benutzt, um gegen den Kaiser vorgehen zu können. Der Kaiser hat die religiöse Frage wieder benutzt, um gegen die nach stärkerer Unabhängigkeit strebenden Fürsten vorgehen zu können. Und in gewisser Hinsicht, die protestantischen Fürsten konnten sich in ihrem Vorgehen gegen den Kaiser auch auf Luther berufen. Luther ist ja ein Mensch, der, was seine gesellschaftspolitischen Vorstellungen betraf, auch was generell seine politischen Vorstellungen betraf, eher ein konservativer Mensch gewesen. Im Unterschied, wenn Sie so wollen, ist eigentlich, würde ich sogar behaupten, kein politischer Mensch gewesen. Im Gegensatz zu Calvin. Calvin hatte sehr konkrete politische Vorstellungen, wie ein Staat gestaltet werden muss. Das finden wir in dieser extremen Form bei Luther nicht. Luther ist jemand gewesen, der auch eigentlich nicht für das Widerstandsrecht eingetreten ist. Das heißt also, es gibt bei ihm ja sogar Äußerungen, auch eine Staatsgewalt, eine Obrigkeit, die Unrecht handelt, muss akzeptiert werden, man muss dann eben leiden und das Gott ergeben annehmen. Also bei Luther gibt es dann auch wieder andere Äußerungen. Wir haben ja im Unterschied auch wieder zu Calvin Luther nicht als Systematiker vor uns. Aber generell kann man also durchaus sagen, dass Luther eher konservativ ist, die gegebene Ordnung akzeptiert gegen das Widerstandsrecht. Eigentlich dürfen die Fürsten auch nicht gegen den Kaiser rebellieren. Mit einer Ausnahme. Wenn der Kaiser nicht für das reine Evangelium eintritt, wobei jetzt Luther natürlich genau weiß, was das reine Evangelium ist. Das ist das Vorstellen. Wenn der Kaiser nicht für das reine Evangelium eintritt, wenn er sogar die Ausbreitung dieses reinen Evangeliums behindert, dann haben die Fürsten, die diesem reinen Evangelium anhängen, das Recht, Opposition zu betreiben. Gut, das ist in gewisser Hinsicht eben dann so etwas wie eine moralische Legitimation des Fürstenaufstandes gewesen und hat eben die Opposition, die es dann vor allem von evangelischer Seite, Seite der evangelischen Fürsten gegen den Kaiser gegeben hat, mitgestärkt. Aber es gibt natürlich eben auch in dieser Zeit generell diese Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Reichsständen und da spielen natürlich dann auch die katholischen Fürsten mit hinein, auch eine ähnliche Opposition gegen den Kaiser erhoben, ähnliche Unabhängigkeitsbestrebungen hatten, die natürlich diese moralische Rechtfertigung nicht ziehen konnten. Ne? Und der Kaiser hat natürlich dann ähnlich gedacht. In den 30er Jahren konnte er gegen die valdivischen Fürsten nicht vorgehen, die sich ja auch dann zusammengeschlossen haben, wenn wir noch darauf zu sprechen kommen, im sogenannten Schwalkalischen Bund. Das war ja ein Verteidigungsbündnis mit sehr starken offensiven Tendenzen, die wir in Film sein und sehen, gegen den Kaiser. Er konnte gegen die Fürsten nicht vorgehen, gegen die italienischen Fürsten nicht vorgehen, weil er unten ihre Unterstützung im Kampf gegen die Osmanen haben musste. Und als die Türkenfrage in gewisser Hinsicht beruhigt ist, das ist Mitte der 40er Jahre des 16. Jahrhunderts, ging dann der Kaiser ja auch massiv gegen die lutherischen Fürsten vor, im sogenannten Schmalkaldischen Krieg, der dann für die evangelischen Fürsten in der Niederlage von Mühlenhausen seinen Höhepunkt erreicht. Und dann versucht der Kaiser eben, die politische Frage in seinem Sinne, die politisch-konfessionelle Frage in seinem Sinne zu lösen durch das sogenannte Interim. Da versucht er eben letzten Endes wieder alles katholisch zu machen mit Zugeständnissen an den Protestantismus, was letzten Endes dann aber auch sich nicht halten kann, weil jetzt auf einmal auch die katholischen Fürsten gegen den Kaiser auftreten, weil sie sehen, der Kaiser wird zu mächtig. Das ist auch nicht in unserem Sinne. Interessant, aber verbünden sich katholische Fürsten und evangelische Fürsten, um gegen den Kaiser zu kämpfen. Das ist ein ganz zentrales Moment im Reformationszeitalter. Ganz wichtig.
Was
sagt die?
Unfreiwillig gewesen.
Ja.
Die mussten, man wollte so Russland versorgt sehen, auch Frauen, die wurden abgestoßen, sozusagen, auch viele Männer wurden die Laufbahn gezwungen, natürlich, weil man sie eben
anders nicht. Die Mitgefreude, man war. Ja. Das ist richtig, das ist nicht das Mitgefreude. Da haben wir einen weiteren Missstand, ähnlich wie die Söhne, was weiß ich, Bischöfe werden mussten, obwohl sie es nicht wollten, sind natürlich eben auch Kinder in die Klöster geschickt worden. Aber interessanterweise, wir kommen noch darauf zu sprechen, sind es dann gerade in Hausen, Lüne, wahrscheinlich weniger, weil da gerade unsere Heideklöster hier gewesen, die der Reformation dann entscheidenden Widerstand entgegengesetzt haben. Also es ist nicht so, wie das dann Luthergarde und Katharina von Bora darstellen wollte, dass die nachher alle aus dem Kloster raus sind. Gerade die Frauenklöster sind in gewisser Hinsicht benutzt da Widerstandsnester gegen die reformatorischen Bestrebungen der Fürsten. Gerade in Mai. Interessanterweise. Aber eben dieser Zwang, ins Kloster zu gehen, gut, die Kinder hatten damals auch stärker zu Wort kommen, als es heute der Fall ist, jetzt wandelt das Ganze. Bitte, Herr Werner. Ganz richtig. Und zum Teil hat man den katholischen Kaplan dann noch versteckt und musste also dann in den evangelischen Gottesdienst. Das ist nicht. Haben wir, bitteschön.
Mich hat überrascht, dass Erasmus, weil Sie den Humanismus erklärt haben, bei den Katholiken geblieben ist. Ja. Er hat den Irren ja eine Schrift zugeschrieben, wo er sich sehr drastisch für die katholische Kirche äußert. Ja. Wahrscheinlich mehrere, natürlich anonym, weil man sonst das Amt hätte drucken lassen können, weil diese Schrift nämlich Pax Vulgus oder Himmelspforte.
Ja.
Praktisch-deutsch ist gerade als Erschienung wieder erschienen, vor zwei, drei Jahren. Wunderbar, wo dieser Borgia Papst an der Himmelspforte steht und sagt: Also nun bin ich hier und es ist ja klar, hier gehöre ich dazu. Und der Petrus ihm dann sagt, ich kenne mich da. Und also Verhandlungen führen wir. Der wird immer wütender und hauter reden und beschreibt, Erasmus beschreibt in diesem Text wunderbar, wie die Zustände sind. Und der eine sich rechtfertigt und der andere ihm dies und das vorhält. Also das ist sogar ein Text zum Vortrag und Vorlesen. Wenn Sie sich amüsieren wollen und in Verbindung zu dem, was wir hier gerade gehört haben, sehen wollen, dann lesen Sie von Erasmus von Rotterdam Papst Julius in der Himmelsfort.
Und wenn Sie sich noch mehr amüsieren wollen, dann ist es der Vatikan. Also wenn ich da noch eine Bemerkung zu machen darf, das ist ganz richtig, was Sie gesagt haben. In gewisser Hinsicht können wir da Erasmus mit Ignatius von Loyola gleichsetzen. Das heißt, man hat Kritik an der Person des Papstes zu führen. Wo ist in zweiten Folge, wo ist in zweiten Folge? der war eigentlich mit seinem moralischen Auftreten ziemlich integer. Also unmoralisches Thema, der so Frauen waren, Weib und Gedanken. Das finden wir also bei Julius II. Anscheinend nicht, und wenn dann Tod an der Zeit ist. Julius II. Ist eigentlich ein bedeutender Papst gewesen, der vor allem den Kirchenstaat konsolidiert hat, der erheblich dazu beigetragen hat, dass Rom eben die kulturelle Metropole der damaligen Zeit Europas wurde. Der hat mit allen Symbolen nach Rom geholt. Aber, und wie gesagt, ist so, was seinen Lebenswandel betrifft, akzeptabel gewesen. Aber er ist ein politischer Papst gewesen. Das heißt, auch er hat seine Aufmerksamkeit, seine Kräfte, seine Energie in erster Linie auf die Konsolidierung des Kirchenstaates und auch auf den Ausbau unserer Kulturmetropole gelegt und konnte deshalb eben seine geistigen Verpflichtungen nicht nachgehen. Er hat gegen Ende seines Pontifikats, 1513 stirbt er, gegen Ende seines Pontifikats hat er noch ein Konzil, das 4. Laterankonzil, das 5. Laterankonzil, einberufen, in dem er dann die Reform der Kirche angehen wollte. Dann starb er. Das heißt also, das sieht also Erasmus von Rotterdam, das sieht in gewisser Hinsicht Ignatius von Loyola auch. Die sind ja nicht wirklich über die Missständen der Kirche, aber sie gehen natürlich nicht so weit, gerade bei Erasmus auch, sie gehen nicht so weit, dass sie die Institution Kirche, und bei Luther hieß es das natürlich dann auch Abschaffung des Papsttums, in Frage stellen. Das ist der Hauptunterschied. Bei Erasmus, wie gesagt, ist katholisch geblieben. Man hat, das war dann auch so ein bisschen, wie nennt man das, die Wurst nach der Speckseite gab oder so. Man hat Erasmus in den 20er Jahren auch zum Kardinal von römischer Seite. Das hat er dann mal gesagt. Aber er hat nie wieder öffentlich gebrochen. Vor allem, wie gesagt, obwohl kritisch, außerordentlich kritisch, und wie gesagt, um dann zu leben, auch wieder massiv kritisch. Auch. Aber wie gesagt, die Institution als solche ist nicht in Frage gestellt. Und genau das gleiche hatten wir bei Ignatius von Loyola. Das unterscheidet sich vor allem die trotzdem gemeinsamer Gegenkritik von Loyola. Ich schaue zu, haben wir noch eine Frage, das ist nicht der Fall. So, meine lieben Damen und Herren. Ich wollte eigentlich viel weiterkommen, aber das ist ja bei Vorlesungen immer so. Ich werde mich damit vergessen, also an der Stunde, die wir haben, auch gut ausnutzen. Jetzt wirklich intensiv an mein Manuskript halten. Ich habe das bei Vorlesungen eigentlich auch immer so gemacht, dass ich versucht habe, es frei zu sprechen. Das hat dann immer so immer die Gefahr mit sich, dass man in die sogenannte Extemporieren kommt und dann fällt mir noch was ein. Ich bin mit meinen Vorlesungen mit dem Stoff nie zu Ende gekommen. Das wollen wir heute aber nicht ganz so machen. Deshalb werde ich jetzt etwas mehr vorlesen. Also ich werde jetzt eine Vorlesung hier machen, wie man das so macht. Ich hoffe, dass Sie trotzdem folgen können. Aber bevor wir anfangen, doch noch so einige Bilder, die ich Ihnen mitgebracht habe, zu den vorreformatorischen Reformbewegungen gehört natürlich auch die sogenannte Devotio Moderna. Das ist eine Frömmigkeitsbewegung, die von, oder deren wichtigster Repräsentant Thomas von Kempen war. Man hat manchmal gesagt, dass also Luther in der Tradition dieser Devotio Moderna steht. Heute sieht man es ein bisschen differenzierter. Man sagt heute mehr, dass also die Devotio Moderna eben eine Vorläuferin der sogenannten katholischen Reform des 15. und 16. Jahrhunderts ist. Müssen wir uns jetzt nicht weiter mit befassen, aber auch hier, diese Devotio Moderna ist eine dieser Reformbewegungen der vorreformatorischen Zeit, von denen ich vorhin ja auch gesprochen habe. Thomas von Kempen, der Name ist Ihnen vielleicht bekannt, vor allem bei eben sein wichtigstes Werk, die Nachfolge Christi, in dem Thomas von Kempen darlegt, wie man Christentum sehr praktisch leben kann. Dann über Erasmus von Rotterdam haben wir schon gesprochen, auch seine Beziehung zu Luther. Dann hatte ich noch so einige andere Bilder zur politischen Geschichte, das müssen wir jetzt auf Reichsebene, das müssen wir jetzt ein bisschen auf sich beruhen lassen. Der damalige Kaiser ist Karl V. gewesen, ein Vertreter eben der alten Kirche. werden in einem Kampf gegen den Protestantismus auch unter anderem damit rechtfertigte, dass er als sogenannter Advocatus Ecclesiae, als der Schutzvogt der Kirche, eben auch die Einheit der Kirche sichern musste und eben den Protestanten dann diejenigen sah, die eben zur Kirchenspaltung beigetragen haben oder sie bewirkt haben. Wie gesagt, sein Titel, worauf sich dieses Engagement für die katholische Kirche gründete, war der des Advocatus, Advocatus Ecclesiae, also der Schutzvogt der, der Kirche. Hier sehen Sie einen Stich von seiner Kaiserkrönung. Interessanterweise ist also Karl V. der letzte Kaiser gewesen, der vom Papst gekrönt worden ist. Dann interessanterweise nicht in Rom, sondern in Bologna. 1530, im Anschluss daran hat er sich dann hier, dieses Bild ist Ihnen vielleicht bekannt, berühmtes Bild von Tizian, dem Malerfürsten der damaligen Zeit, alles was angenommen hatte, ließ sich also von Tizian malen. Heute geht man zu Baselitz, dann erkennt man sich nicht wieder. Hier ist der berühmte, das Bild dann allerdings aus dem 19. Jahrhundert, der berühmte Augsburger Reichstag von 1530. Die Augsburger Reichstage spielen in der Reformationsgeschichte eine ganz wichtige Rolle, nachher auf der Minute von 1555, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Das ist also die Szene, in der also Melanchthon die erste lutherische Bekenntnisschrift dem Kaiser, der hier auf dem Thron sitzt, überreicht. Der Kaiser allerdings eben diese Bekenntnisschrift zurückweist, weil sie eben nicht dem katholischen Glauben entspricht. Friedrich der Weise, tut mir leid, die sahen alle so aus, ist also dann vor allem der Schutzherr Luthers gewesen. Sie kennen ja die Geschichte, dass er als Luther vom Wormser Reichstag zurückkehrte, er dann ja eigentlich vogelfrei war. Der Kaiser hatte ihm allerdings eben freies Geleit zugesichert, was dann auch eingehalten wurde, im Unterschied zu Hus 100 Jahre zuvor. Friedrich der Weise hat dann eben seine schützende Hand über Luther gehalten und insofern muss man in ihm schon einen der wichtigsten Förderer der Reformation sehen, wobei man nur so richtig weiß, ist nicht Friedrich der Weise noch katholisch geblieben. Das ist auch einfach ein Zeichen dafür, dass natürlich die Übergänge zwischen Protestantismus und Katholizismus in diesen frühen Jahren der 20er und 30er Jahre eben dann noch sehr schwimmend waren. Gut, er hat nachher auf seinem Sterbebett das Abendmahl unter beiden Gestalten empfangen. Das ist immer so ein äußeres Zeichen für das Bekenntnis eben zur neuen Lehre. Aber hier sehen Sie dann auch die beiden wichtigsten Reformatoren, den Herrn kennen Sie hier. Das ist hier ein Bild von Melanchthon. So, jetzt kommen wir in unsere Gegend hinein. Das heißt, wir werden uns vor allem um dieses Gebiet hier kümmern. Also hier sehen Sie, fließt die Weser. Wir werden uns vor allem eben um den östlichen Teil Niedersachsens kümmern. Sie sehen schon, dieser Teil wird im Wesentlichen eingenommen durch diese grauen bis schwarzen Gebiete. Das sind die welfischen Territorien, das heißt also das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg, das allerdings im 16. Jahrhundert in drei Teile eingeteilt war, zu diesem Zeitpunkt sogar noch in vier Teile. Das Haus spaltet sich sehr häufig, es gibt unterschiedliche Linien. Im Wesentlichen haben sich dann drei Gebiete herausgeschält. Und zwar ist das einmal hier das Fürstentum Lüneburg gewesen mit der Residenzstadt Celle, dann eben das Fürstentum Kahlenberg-Göttingen, hier unten diese beiden Gebiete, die dann getrennt werden vom Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel. Die Residenzstadt Kahlenberg-Göttingens ist unterschiedlich, also der Fürst hat an unterschiedlichen Orten residiert. In unserem Zeitraum, erste Hälfte des 16. Jahrhunderts, residiert er in der Regel, ist dann ja auch eine Fürstin, Elisabeth, hier unten in Hannover-Schmünden. Später ab 1636 wird dann Hannover Residenzstadt. Und eben das dritte welfische Territorium ist also hier Wolfenbüttel, Braunschweig-Wolfenbüttel. Und dieses Gebiet eben hat seine Residenz in der Stadt Wolfenbüttel. Und dann im 18. Jahrhundert wird die Residenz nach Braunschweig verlegt. Und umgeben von den welfischen Territorien sehen Sie hier so ein kleines Gebiet, das ist das Hochstift Hildesheim, in dem der Hildesheimer Bischof gleichzeitig auch die Landesherrschaft ausübte. Hier haben wir das kleine Stift vor uns. Wir unterscheiden bei Hildesheim zwischen dem großen Stift und dem kleinen Stift. Was es damit auf sich hat, werden Sie gleich hören. Das große Stift ist das große und das kleine Stift ist das ursprüngliche Gebiet des Hildesheimer Hochstiftes. Allerdings in der sogenannten großen Hildesheimer Stiftsfehde von 1519 bis 1523 wird der größere Teil des Hochstiftes an die welfischen Fürsten aufgeteilt, also an Calenberg und an Wolfenbüttel. Und erst 1643 fällt das große Stift wieder an den Bischof von Hildesheim. Allerdings sind in diesen 100 Jahren praktisch in diesem Gebiet die Reformation dann eingeführt worden, während sich der Katholizismus nur, wir haben es ja schon gehört, in einigen Dörfern und kleinen Stiften. Aber das, wie gesagt, wollen wir jetzt in der nächsten Stunde uns noch etwas näher anschauen. Ich werde mich jetzt also ein bisschen an meinen Text halten, der Hoffnung, dass ich also nicht zu sehr abweiche. Reformation, also östliche Niedersachsen. Das östliche Niedersachsen gliederte sich während der Reformationszeit in weltliche und geistliche Territorien. Die geistlichen Territorien sind die Violetten hier. Die weltlichen Territorien waren im Wesentlichen die Fürstentümer des Hauses Braunschweig-Lüneburg, als da sind Braunschweig-Wolfenbüttel, Lüneburg, Calenberg, Göttingen und das hatte ich ganz vergessen, Obenhagen war zu dieser Zeit auch noch ein welfisches Fürstentum, das ist das Gebiet um Einbeck und um Osterode, das waren jetzt zwei Gebiete, die voneinander getrennt waren, aber eben als Fürstentum Obenhagen bezeichnet wurden. 1596, nach dem Aussterben der Regentenhäuser, Calenberg-Göttingen fiel 1584 und Grubenhagen 1596 nach dem Aussterben der Regentenhäuser an Wolfenbüttel. Das heißt also praktisch hier nur dieses hellgraue Gebiet ist dann also wolfenbüttelisch geworden. Im Dreißigjährigen Krieg wird das dann wieder aufgeteilt. Geistliche Territorien waren das Erzstift Bremen, hier oben, und die Hochstifte Verden und Hildesheim. Im Süden ragte der nördliche Teil des kurmainzischen Eichsfeldes nach Niedersachsen hinein. Das sehen Sie hier. Das ist also hier dieses Gebiet. Jetzt haben wir. Da rate ich schon alles. Das ist dieses Gebiet hier, das Eichsfeld. Heute eben aufgeteilt zwischen Niedersachsen und Thüringen, stand unter der Herrschaft des Kurfürsten bzw. des Erzbischofs von Mainz. Goslar war freie Reichsstadt, während die Städte Braunschweig, Lüneburg, Hannover, Göttingen, Hildesheim und Bremen weitgehende Autonomie von der zuständigen Landesherrschaft erreicht hatten, ohne formal den reichsstädtischen Status zu erhalten. Kirchlich gehörten diese Territorien, also das östliche Niedersachsen, unterschiedlichen Diözesen an, und zwar Mainz, Bremen, Verden, Minden, Hildesheim, Halberstadt und Paderborn. Also das Hochstift Hildesheim, der weltliche Bereich des Bischofs, war nicht identisch mit seinem Kirchensprengel. Der Kirchensprengel, das sehen Sie hier, wenn Sie mal Hildesheim sich anschauen, ist dieses Gebiet hier. Ist also viel größer, das ist also viel größer, als es das eigentliche Hochstift gewesen ist. Und interessanterweise die Stadt Hannover, also das ist damals vor allem die Altstadt, unsere heutige Altstadt, gehörte nicht wie das heute bei der katholischen Kirche der Fall ist zum Bistum Hildesheim, sondern zum Bistum Minden. Das Bistum Minden, wie gesagt, ist eben der Bischofssitz für Hannover gewesen. Diese Bischofssitze waren bereits im 8. und 9. Jahrhundert unter Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen gegründet worden. Im letzten Jahr hat er das Bistum Hildesheim sein 1200-jähriges Bestehen gefeiert. Es wurde 815 von Ludwig dem Frommen gegründet worden. Und diese Bistümer hatten im Unterschied zur territorialen Gliederung Ostniedersachsens kaum eine Änderung erfahren. Die Verschiedenheit kirchlicher und territorialer Grenzen begünstigte die Ausweitung der landesherrlichen Kontrolle über die kirchlichen Gegebenheiten dieses Territoriums und die Entstehung eines katholischen landesherrlichen Kirchenregimentes. Da habe ich vorhin auch schon drüber gesprochen. Also auch vor der Reformation hatten die Landesherren doch eine Reihe von Rechten hinsichtlich der Kirche an sich genommen. Die geistliche Jurisdiktion der Bischöfe blieb weitgehend auf ihren eigenen Territorien, die Erz- und Hochstifte, beschränkt. Am Vorabend der Reformation kennzeichnete die welfischen Territorien trotz mancher Verfallserscheinungen beim höheren und niederen Klerus ein lebendiges, religiös-kirchliches Leben. Es fand seinen markanten Ausdruck in einer Vielzahl von Stiftungen. So gab es in den Lüneburger Kirchen und Kapellen über 370 Vikarien und 113 Altäre. Vikarien sind also Stiftungen, aus denen ein Vikar bezahlt wird, der dann eben für die Stifter, die diese Stiftung eingerichtet hat, Messen halten musste. Also auch hier so eine Andeutung schon, dass es also auch hier in Niedersachsen eben noch sehr viele Kleriker gegeben hat. Neben diesen Stiftungen gab es natürlich eben auch eine Reihe von Wallfahrten und Prozessionen und eine weite Verbreitung von Bruderschaften. Zwar war die Dichte der Klöster, die vornehmlich im 12. und 13. Jahrhundert gegründet worden waren, nicht so hoch wie im Süden und Westen Deutschlands, auch konnte sich keines mit den dortigen wohlhabenden und politisch einflussreichen Reichsabteien messen. Mehrere Klöster litten außerdem unter dem Verfall des religiösen und geistigen Lebens und der Disziplin, was häufig von wirtschaftlicher Schwäche begleitet wurde. Jedoch verhinderte nicht zuletzt der Erfolg kirchlicher Reformbewegungen einen allgemeinen Niedergang des Klosterlebens. Das kennen Sie jetzt schon, eine der ernsthaften Bemühungen, die Klöster zu strenger Observanz zurückzuführen, ging vom welfischen Territorium aus, als ab Johann Dederoth zu Beginn des 15. Jahrhunderts nach dem Vorbild von Santa Justina in Padua eine Reform im Benediktinerkloster Cluses, die Kirche können Sie heute noch sehen, die ist nicht bei Bad Gandersheim, und dann in Bursfelde durchführte. Unter seinem Nachfolger Johann von Hagen wurde Bursfelde der Ausgangspunkt einer straff organisierten Kongregation mit jährlich tagendem Kapitel und Visitatoren, die gegen die Verletzung der Disziplin in den angeschlossenen Klostern vorging. Mit wenigen Ausnahmen schlossen sich fast alle Benediktinerklöster Norddeutschlands der Bursfelder Union an, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts aus über 100 Klöstern bestanden. Die meisten Benediktinerklöster im östlichen Niedersachsen setzten dem Eindringen der lutherischen Reformation Widerstand entgegen. Für den Verlust dieser Klöster für den Katholizismus im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts waren in erster Linie nicht innere Ausziehung und Verfall der Disziplin verantwortlich, sondern der Druck von außen, vornehmlich durch die lutherischen Landesherren. Die Reformbestrebungen, zu denen auch die Erneuerung der Augustiner Chorherren und Chorfrauenstifte durch Johannes Busch im Zeichen der Devotio Moderna gehörte, fanden vielfach, und das wissen Sie auch schon, die massive Mithilfe der Landesherren. Eine nachhaltige Förderung ließen die welfischen Landesherren den Observanten zukommen, die die Rückkehr zur strengen franziskanischen Regel forderten und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in der sächsischen Ordensprovinz sich ausbreiteten. Das heißt also, es gibt ja in der katholischen Kirche bis heute eine Reihe von Klöstern, von Orden, von unterschiedlichen Orden. Man unterscheidet sie in den alten Orden, wie die Benediktiner, dann in die Bettelorden zum Beispiel, dazu gehören die Franziskaner, Dominikaner, der lutherische Orden, die Augustiner, Eremiten, die im 12. und 13. und 14. Jahrhundert entstanden sind, und dann die neuen Orden der frühen Neuzeit, der bedeutendste, der Jesuitenorden, Und auch eben die Franziskaner waren hier in Norddeutschland sehr stark verbreitet, vor allem in den Städten. Und hier gibt es, wie ich bereits gesagt habe, vor allem auch von landesherrlicher Seite, in Celle zum Beispiel, das Franziskanerkloster in Celle hat eine rege Unterstützung vom damaligen Landesherrn Ende des 15. Jahrhunderts erhalten. Der Landesherr hat dann auch darauf geachtet, dass eben das franziskanische das Leben der Franziskaner nach der Regel des heiligen Franziskus im Kloster geführt wurde. Die Landesherren stützten sich bei den vorreformatorischen Reformbestrebungen auf ihre Vogteigewalt über die Klöster. Es gab also einen Rechtstitel, der es ihnen erlaubte, in die Interna der Klöster einzugreifen. Erste Einbruchstellen der Reformation im östlichen Niedersachsen waren die Städte. Begünstigt, also Hannover, ist relativ spät zur Reformation übergetreten, aber Celle zum Beispiel und dann vor allem auch Braunschweig haben sehr früh die Reformation angenommen. Begünstigt wurde hier die Ausbreitung in den Städten also unter anderem durch die im Vergleich zu den ländlichen Gebieten besseren Kommunikationsmöglichkeiten. Durch einen kirchenkritischen Humanismus in der Bildungswelt sowie eine deutlich spürbare antiklerikale Tendenz. Also wir treten dem Land sicher nicht zu nahe, wenn ich sage, dass also in den Städten natürlich die Aufnahme der lutherischen Ideen eher gegeben war, weil in den Städten, Sie müssen jetzt protestieren, wenn ich was Doofes sage, weil in den Städten die Intelligenz stärker konzentriert war. Kann man das so sagen? Das ist heute natürlich völlig anders. In Wissberg-Holzen sind genauso intelligente und nicht so intelligente Leute wie in Hannover. Aber ist doch klar, nicht? Die Bildung war natürlich in den Städten eine andere, war stärker verbreitet, als es auf dem Land der Fall gewesen ist. Insofern konnte man sich natürlich auch hier, weil man vielleicht besser lesen oder weil mehr Menschen lesen konnten als auf dem Lande, mit den lutherischen Ideen auseinandersetzen. Aber es gab eben auch antiklerikale Tendenzen in den Städten. Diese resultierten zum Teil aus den Sonderrechten des Klerus, wie privilegierter Gerichtsstand, Befreiung von Abgaben, bürgerlichen Lasten, Polizei und Wehrdienst. Resonanz fand die reformatorische Kritik häufig zuerst in den unteren Bevölkerungsschichten, dem sogenannten gemeinen Volk, wo sie sich mit sozialen und politischen Forderungen nach Mitbestimmung und Teilhabe an der Macht verbinden konnte. Luthers theologische Vorstellung von der Freiheit eines Christenmenschen, die natürlich bei Luther ganz geistlich theologisch gemeint war, begünstigte diese Entwicklung. Das heißt also, Freiheit eines Christenmenschen, das hat der Luther nachher auch den Bauern zum Vorwurf gemacht, dass sie das Evangelium ganz fleischlich verstehen. Luther, Freiheit eines Christenmenschen bedeutet für Luther, er ist unabhängig von den politischen Gewalten, er ist unabhängig, er ist natürlich Diener der politischen Gewalten, aber in seiner inneren Haltung ist er nur Gott verantwortlich. Und unabhängig eben, welchen Stand er hat, er ist vor Gott gleich. Und das ist die Freiheit des Christenmenschen. Sklave, also die Paulus sagt, Sklave oder nicht Sklave, letzten Endes sind die Menschen gleich vor Gott. Das ist die Freiheit eines Christenmenschen. Und diese Freiheit eines Christenmenschen wird von den Bauern und zum Teil auch in den Städten politisch auch aufgefasst. Freiheit bedeutet dann eben frei von den Abgaben zum Beispiel. Und frei eben in dem Sinne, wie wir heute zum Teil Freiheit ja auch verstehen, Frau Gunther, deshalb gehen wir an, sollte auch alle eben zur Wahl der politischen Mitbestimmung, der Beteiligung. Diese Art von Freiheit, die hat natürlich Luther nicht verstanden und die wird aber häufig eben von den unruhig werdenden Schichten, unteren Schichten häufig eben, und auch mittleren Schichten, in den Städten so gesehen. Die wollen also stärkeren Einfluss auf die politischen Geschicke ihrer Stadt haben, ihrer Kommune haben, als Zeichen von Freiheit. Der Rat einer Stadt, der sich anfangs der evangelischen Bewegung gegenüber ablehnend verhielt, das war vor allem hier in Hannover der Fall, machte erst auf diesen Druck von unten hin in der religiösen Frage Zugeständnis. Da der Zustand in der alten Kirche in den nordwestdeutschen Städten im Allgemeinen weniger problematisch als in Süddeutschland war, vollzog sich hier der Übergang zur neuen Lehre relativ ruhig und meist auch relativ spät. Der Übertritt zur Reformation konnte durchaus Ausdruck eines städtischen Selbstständigkeitsstrebens gegenüber der Landesherrschaft sein. Der Aufbau, das war vor allem in Braunschweig der Fall. Braunschweig wollte immer Rheinstadt werden. Das ist der Stadt nie gelungen. Aber es hatte eben eine weitgehend autonome Position. Ähnlich war das in Hildesheim auch. Und wie gesagt, in Braunschweig ist deshalb auch die Reformation auf fruchtbaren Boden gefallen, weil damit ein Gegensatz zum katholischen Landesherrn geschaffen wurde. Jetzt konnte man, was ich vorhin schon gesagt habe, hinsichtlich der Fürsten und dem Kaiser, jetzt konnte man auch in den Städten reformatorische Forderungen benutzen, um sich gegenüber den Altgläubigen Landesherrn aufzustellen und eben auch gegen ihn zu kämpfen. Der Übertritt also zur Reformation konnte durchaus Ausdruck eines städtischen Selbstständigkeitsstrebens gegenüber der Landesherrschaft sein. Der Aufbau des neuen Kirchenwesens vollzog sich in den größeren Städten weitgehend unabhängig vom Landesherrn, der lange Zeit katholisch blieb. Bereits in der vorreformatorischen Zeit waren Ansätze zu einem Kirchenregiment des Rates festzustellen. Die städtischen Obrigkeiten waren bestrebt, ihre Rechte über kirchliche Einrichtungen auszuweiten und hatten das Patronatsrecht über die Stadtkirchen, die Gerichtsbarkeit über die Kleriker und die Aufsicht über das Kirchenvermögen und das Schul- und Armenwesen ausgebaut. Mit den von den Magistraten unabhängig von den Landesherren erlassenen reformatorischen Kirchenordnungen erreichte der Aufbau des städtischen evangelischen Kirchenwesens einen ersten Abschluss. Die reformatorische Bewegung in den größeren Städten, die sich weitgehend eigenständig und unabhängig von der landesherrlichen Gewalt durchsetzte, ging häufig, wie ich bereits gesagt habe, mit politischen und sozialen Forderungen einher. In den kleineren Städten und auf dem Land war dagegen für den Erfolg der Reformation die Haltung des Fürsten entscheidend, der sich häufig in seinem Reformwerk auf die Landstände stützen konnte. Die Landstände sind praktisch eben die Vertretung der Geistlichen, des Adels und der Städte und sie repräsentieren das Land gegenüber dem Landesherrn. Sie sind an der Gesetzgebung beteiligt und haben vor allem das wichtige Steuerbewilligungsrecht. Und wenn der Fürst, wir werden es gleich in Zell, also im Fürstentum Lüneburg sehen und dann auch in Karlberg sehen, wenn der Fürst eben die Reformation durchsetzen wollte, dann musste er sehr häufig Rücksicht auch auf die Forderungen der Landstände nehmen. Interessanterweise sind die Landstände, haben die Landstände sowohl hier in Karlberg als auch in Lüneburg, also im Fürstentum Karlberg, als auch im Fürstentum Lüneburg, sich der Reformation nicht entgegengestellt. Man kann gewissermaßen nicht sagen, in weiten Bereichen waren die Landstände religiös indifferent. Wenn der Landesherr den Landständen, vor allem den Armen, gewisse Zugeständnisse macht, und wir werden das noch hören, dann haben sie sich häufig eben auch mit der Einführung der Reformation abgefunden und haben dort nicht Widerstand gegenüber der Einführung der Reformation erhoben. Größere Resonanz fanden reformatorische Forderungen beim niederen Klerus, vor allem bei den von den Pfründeninhabern angestellten Mietpfaffen. Während die Mehrheit der Bevölkerung die neue Lehre, jetzt gebe ich ein Zitat von Georg Schmadt, ihrer bedächtigen Art entsprechend, ohne stürmischen Überschwang, aber auch ohne Widerstreben aufnahm. Wenn sich die Reformation dann auch bei der einfachen Bevölkerung, vor allem auch auf dem Lande, Resonanz verschaffte, dann waren mehrere Gründe dafür ausschlaggebend. Einmal, in vielen Fällen hat der Fürst vorgeschrieben, er müsste jetzt evangelisch werden. Aber es ist nicht nur der Druck von oben, der ausschlaggebend ist für die Durchsetzung der Reformation. Nämlich, die Reformation hatte auch sehr für die einfache Bevölkerung, die die theologischen Unterschiede zur alten Kirche sowieso nicht begriffen. Ja, das für uns als heute schon, wenn wir nicht ausgebildete Theologen sind. Hatte aber die neue, die reformatorische Bewegung attraktive Elemente, gerade für das einfache Volk. Und das war vor allem die Landessprache im Gottesdienst und das evangelische Kirchenlied. Man kann also gar nicht die Bedeutung eben des Kirchenliedes herausstellen. Luther hat ja selbst dann also Kirchenlieder gedichtet, nicht komponiert, gedichtet. Und eben unsere bekannteste Kirchenlieder, denken Sie an das Paul Gehr zum Beispiel, dann 150 Jahre später gedichtet hat, sind ja zum Teil auch sehr aussagekräftig. Ja, je älter man wird, findet man sie auch immer schöner. Schöne ihre Kirchenlieder. Da waren die Protestanten gegenüber der alten Kirche in gewisser Hinsicht im Vorteil. In der alten Kirche wurde die Messe in der Regel in Latein gehalten. Es gab dort auch Kirchen. Aber die waren nicht so populär und waren nicht so verbreitet und waren auch nicht so häufig angewandt wie eben in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche. Und das war sehr attraktiv für die Bevölkerung. Die Katholiken ziehen mit den Kirchenliedern ein bisschen nach. Einer der bedeutendsten katholischen Kirchenlieddichter ist dann Friedrich von Spee zum Beispiel gewesen. Zu Spee ist ja geboren, kennen wir zum Beispiel. Das stammt von Friedrich von Spee, der in erster Linie uns aber dann wegen seines Kampfes gegen das Hexenwesen hervortritt. Ein zweites attraktives Element, was dann auch für die einfache Bevölkerung den Unterschied zwischen alt und neu deutlich machte, war die Spendung des Abendmahles unter beiden Steinen. Das heißt also in der alten Kirche, in der katholischen Kirche, wenn man zur Kommunion geht, das ist ja häufig heute noch in der katholischen Kirche der Fall, empfing man die Kosten. Und nicht den Kelch, nicht den Wein. Das hat also von Anfang an in der lutherischen Kirche, überhaupt in allen reformatorischen Kirchen, ist das sogar ein Charakteristikum, dass man unter beiden Gestalten kommuniziert, also Brot und Wein zu sich nahm. Das gab es in der katholischen Kirche damals auch, aber das war nicht so verbreitet. Und vielleicht hätte man die Reformation jetzt von katholischer Seite auch stärker eindämmen können, wenn man von päpstlicher Seite, wie man es zeitweise gemacht hat. Das praktisch eben Subutrate die Kommunion unter beiden Gestalten zugestanden hätte. Zeitweise durfte man das in Bayern machen, aber dann ist das wieder von päpstlicher Seite abgeschafft worden, weil es dann zu sehr ein Charakteristikum für den Protestantismus wurde. Heute ist in der katholischen Kirche nicht mehr. Das Unterscheidungsmerkmal in manchen Vereinen können sie also unter beiden Gestalten kommunizieren und nur unter einer Gestalt. Also das sind so ganz attraktiv und vor allem für die einfache Bevölkerung. Da kommt man dann sehen, ach so, wo ich jetzt also Brot und Wein bekomme, da bin ich beim reinen Evangelium, wenn Sie so wollen, und wo der Gottesdienst in Deutsch ist, das ist eben dann auch das Neue. Und das war, wie gesagt, eben sehr attraktiv. Es ist nicht so, das hört man manchmal auch, dass man sagt, ja, durch die Reformation ist erst die Predigt eingeführt worden. Das ist ein bisschen so. Auch in der alten Kirche hat man gepredigt, es gab großartige Volksprediger. Was neu ist, ist vielleicht dann auch mit einer gewissen, wie soll ich sagen, gewissen Verengung sogar, dass die Predigt innerhalb des Gottesdienstes einen neuen Stellenwert in der evangelischen Kirche bekommen hat. In der alten Kirche hat man meistens vor dem Gottesdienst oder außerhalb des Gottesdienstes gepredigt. Jetzt entwickelt sich häufig eben der evangelische Gottesdienst zu einem Predigtgottesdienst. Das Abendmahl ist ja heute manchmal noch in der evangelischen Kirche, wird manchmal an den Rand gedrängt. Das ist eigentlich das Neue. Das Wort wird also, steht im Zentrum der Liturgie. Und nicht so sehr eben, ja, wie das in der katholischen Messe ist, der eigentliche Gottesdienst, der dann also praktisch mit den drei wichtigen Teilen Opferung, Salzung, Kommunion der wesentliche Bestandteil ist. Und die Predigt gehört eben zu dem Vorgottesdienst. Die Reformation wurde nicht zuletzt durch durch das neue muttersprachliche Liedgut für die reformatorische Bewegung, Gläubigen wurden nicht zuletzt eben durch das neue muttersprachliche Liedgut für die reformatorische Bewegung gewonnen, das eine aktive Teilnahme am Gottesdienst ermöglichte. Zum ruhigen Verlauf, den die Reformation in den welfischen Territorien nahm, trug auch der Fortbestand altkirchlicher Elemente bei, wie Ohrenbeichte, Heiligenverehrung, Messgewänder, Wallfahrt und so weiter. Also wenn ich manchmal in die Gartenkirche in Hannover gehe, dann denke ich, mit einem katholischen Gottesdienst. Und wenn ich in Mittelfeld in die Gnadenkirche zum Heiligen Kreuz gehe, dann fange ich gleich an, den Kreuzlicht zu geben. Das heißt also, das ist heute vielleicht sogar noch ein Charakteristikum der Landeskirche, dass ich also hier sogenannte katholische Restposten, wenn ich das mal so sagen darf, gehalten habe. Demgegenüber scheinen die eigentlichen theologischen Kontroversen für die breiten Bevölkerungsschichten von untergeordneter Bedeutung gewesen sein. Die Einrichtung und Konsolidierung des evangelischen Kirchenwesens war in den größeren Städten das Werk der Magistrate, in den Territorien das der Landesherren, die wegen des Fehlens einer Universität und der Schwäche der bischöflichen Gewalt beim Ausbau ihrer Kirchengewalt kaum Beschränkungen fanden. Somit waren in Niedersachsen obrigkeitliche Strukturen der Kirchenleitung von Beginn an bestimmt. Während sich das vorreformatorische landesherrliche und stadtherrliche Kirchenregiment weitgehend auf den Bereich des kirchlichen Pfründewesens, der Gerichtsbarkeit, der Disziplin und Organisation beschränkte, trat im Zuge der Reformation die Befugnis der Entscheidung in Glaubenssachen für die Landesherren hinzu, was zu einer gewaltigen Steigerung landesherrlicher Macht und weitgehender Unterordnung der Kirche unter die Landesherrschaft führte. Ich habe vorhin ja schon, als ich etwas über den Subepiskopat sagte, darüber gesprochen. Die Verfassungsnorm des evangelischen Kirchenwesens waren die Kirchenordnungen. Also hier habe ich Ihnen mal ein Exemplar mitgebracht. Was sind diese Kirchenordnungen? Ihre Verabfassung wurde in der Regel von den fürstlichen oder städtischen Obrigkeiten bei Theologen in Auftrag gegeben und dann wurden sie für den jeweiligen Hoheitsbezirk erlassen. Auf der Grundlage der evangelischen Lehre enthielten sie Richtlinien für den Kult, die innere Organisation, Recht, Verwaltung, Disziplin, aber auch für Schule und Sozialfürsorge. Bereits in den frühen Kirchenordnungen sind, wenn auch nicht eindeutig getrennt, die wesentlichen Bestimmungen über die Administranda, das heißt also, wie die Kirche verwaltet werden soll, die Verfassung des Kirchenwesens im engeren Sinne also, und die Agenda, die Gottesdienstordnung, und die Credenda, das, was man also zu glauben hat, aufgenommen. Für den norddeutschen Raum erhielten die von Johannes Bugenhagen verfassten Kirchenordnungen besondere Bedeutung, zum Beispiel die Hildesheimer Kirchenordnung von 1544 ist von Bugenhagen, den man als den Charismatiker der Kirchenleitung bezeichnete. Neben Bugenhagen wagten unter den Reformatoren in den belgischen Territorien Urbanus Regius, Antonius Corvinus und Martin Chemnitz hervor. Das sind also die bedeutenden Reformatoren, die letzten Endes, ja, sagen wir mal, die schriftliche Grundlage in den Kirchenordnungen der neuen Kirche geschaffen haben. Also Urbanus Regius, Antonius Corvinus, der dann also vor allem hier für Kahlenbeck wichtig gewesen ist. Na, und das ist Ernst der Bekenner, der hat keine Kirchenordnung geschrieben, aber die Reformation im Fürstentum Lüneburg eingeführt. Meine lieben Damen und Herren, ich sehe mich entsetzen zur Uhr. Ich kann leider nicht alle welfischen Territorien behandeln. Ich möchte eins wenigstens dann besonders intensiv behandeln, weil sich ähnliche Erscheinungen in den anderen auch durchsetzen. Und möchte dann vielleicht in die letzte halbe Stunde doch nochmal auf Hildesheim kurz eingehen. Ich würde den Vorschlag machen, dass ich, obwohl Kahlenbeck Göttingen ist eigentlich hier unsere Gegend, aber das erste evangelische Territorium hier im östlichen Niedersachsen ist das Fürstentum Lüneburg gewesen. Deshalb möchte ich jetzt etwas intensiver eben mich über Lüneburg äußern und dann noch ein paar Bemerkungen zu Kahlenberg und Wolfenbüttel machen. Im Fürstentum Lüneburg war Herzog Ernst, wir haben ein Bild hier von ihm, die entscheidende Kraft bei der Durchsetzung der Reformation. Er gilt als eine, ich zitiere, reformationszeitliche Gründergestalt, als einer jener Fürsten, Zitat, ohne die aus Luthers Gedanken die Reformation nie hätte werden können. 1526 vollzog Ernst den offenen Übertritt zum Protestantismus, als er sich als einer der ersten Landesherren Niedersachsens dem evangelischen Fürstenbund von Torgau anschloss. Das ist so ein Vorbild, ein Vorreiter des späteren Schmalkaldischen Bundes. Das heißt also, die evangelischen Fürsten sehen schon, dass sie möglicherweise Schwierigkeiten mit dem Kaiser bekommen können und mit ihren katholischen Kollegen, sodass es also notwendig ist, sich zusammenzuschließen. Der Fürstenbund von Torgau hat noch nicht die gleiche militärische Ausrichtung, es ist noch eher ein Schutzbündnis, wie das nachher der Schmalkaldische Bund war. 1529 gehörte Ernst der Bekenner auf dem Reichstag zu Speyer zu den protestierenden Reichsständen. Sie wissen ja, dieser Begriff Protestantismus ist auf dem Reichstag von Speyer 1529 formuliert worden, beziehungsweise hat dort seine Herkunft. Man hat sich auf dem zuvorgehenden Reichstag zu Speyer 1526, als nun die Religionsfrage schon virulent war, haben sich die Reichsstände beschlossen, jeder Fürst soll es mit der Religion so halten, wie er es von Gott und dem Kaiser verantworten kann. Das war natürlich jetzt eben von einer der wichtigsten reichsrechtlichen Instanzen so etwas wie die Öffnung für die Reformation. Wenn ein Fürst glaubt, er müsste die Reformation annehmen, dann sollte er das tun. Und wenn er glaubt, er muss beim alten Glauben bleiben, dann sollte er das tun. 3 Jahre später traf sich wieder in Speyer, die Reichsstände sind die Kurfürsten, Fürsten und die Reichsstädte. 3 Jahre später hat man dann in Speyer beschlossen, nein, dieser Beschluss von 1526 wird aufgehoben. Man soll also, ich verkürze das jetzt, am alten Glauben bleiben. Man soll den Kaiser in der Glaubensfrage mit dem Kaiser gleichziehen. Und gegen die Aufhebung des Beschlusses von 1526 hat ein Teil der Fürsten 1529, weil jetzt ja die Möglichkeit der Reformation nicht mehr Reichs vom Reich her gegeben war, reichsrechtliche Gesundheit noch nicht, vom Reich her gegeben war, hat dagegen protestiert. Also, der Begriff Protestantismus, das liest man heute Gott sei Dank nicht mehr so in national orientierten Schriften manchmal, ist nicht von dem Aufstand gegen die Kirche her, gegen die katholische Kirche her, motiviert gewesen und definiert worden, sondern es ist letzten Endes ein Aufstand der Fürsten, nicht des Altes, gemeinen Volkes oder so, sondern ein Aufstand der Fürsten gewesen gegen eine Reichstagsbestimmung. Wie dem auch immer sei, der Begriff hat sich nachher durchgesetzt. Also wie gesagt eben, 1529 gehörte dann Ernst der Bekenner zu denjenigen, die gegen die Aufhebung des 3 Jahre zuvor gefassten Beschlusses protestierten. Auf dem Reichstag zu Augsburg im folgenden Jahr, ich habe auch schon darüber gesprochen, 1530, unterzeichnete hier das Bekenntnis die erste von Melanchthon erstellte Zusammenfassung der evangelischen Lehre. Dies verlieh ihm, also Ernst, im 18. Jahrhundert den Beinamen der Bekenner. Ernsts Entscheidung für die Reformation zog ihn in die Reichspolitik ein und erweiterte seinen Aktionsradius. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Schmalkaldischen Bundes von 1531, also des Verteidigungsbündnisses der protestantischen Fürsten, gegen die Rekatholisierungspolitik des Kaisers, wenn er auch nicht dessen Führung innehatte, also dann Chef des Schmalkaldischen Bundes. Dennoch galt Ernst als ein Vertrauen genießendes, hochgeachtetes Mitglied, dem der Schmalkaldische Bund unter anderem den Beitritt der Städte Bremen, Braunschweig, Göttingen, Goslar und Einbeck verdankt. Ernst fühlte sich nicht zuletzt durch die Beschlüsse des Reichstages von Nürnberg 1524 und Speyer 1526, darüber habe ich gerade gesprochen, zur Reformation in seinem Territorium berechtigt. Eine persönliche Begegnung mit Luther bestärkte ihn in seiner Haltung. Neben echter Reformgesinnung waren für Ernst, auch das ist ihm bekannt, für Ernsts reformatorisches Engagement wirtschaftliche und politische Überlegungen bestimmt. Die Aufhebung von Klöstern und die Überführung von Klostergut in Staatseigentum sollten die chronische Verschuldung des Fürstentums mildern. Die Ausschaltung der auswärtigen bischöflichen Gewalt und die Schaffung einer dem Fürsten unterstehenden Landeskirche stärkten die landesherrliche Stellung. Auf die Empfehlung Luthers hatte Ernst den Braunschweiger Prediger Gottscheid Kruse als herzoglichen Kaplan in seine Dienste genommen und zum Prediger an der Zeller Stadtkirche ernannt. Celle wurde nicht nur einer der Ausgangspunkte der Reformation im Fürstentum Lüneburg, sondern auch eine der ersten lutherischen Städte Deutschlands. Das hat Celle Hannover voraus. Gott sei Dank wissen das die Celle nicht. In der Regel. Um Kruse sammelten sich weitere lutherische Prediger. Auf ihre Veranlassung verhängte Herzog Ernst ein Predigtverbot für die Franziskaner in Celle und untersagte die Feier der Messe. Als die Franziskaner sich weigerten, dem herzoglichen Verbot nachzukommen, wurde ihr Kloster im August 1528 aufgehoben. Ihr Wegzug wurde von Missfallensbekundungen seitens der städtischen Bevölkerung begleitet. Auch hieran sehen Sie, dass doch die Situation noch ziemlich schwammig ist. Das heißt, auf der einen Seite wird mehr oder weniger geht die Bevölkerung wohl doch zur neuen Lehre über. Auf der anderen Seite wird dann doch der Abzug der Franziskaner. Es ist interessant, dass vor allem die Bettelorden immer sehr stark auch in der städtischen Bevölkerung verankert waren, wird dann doch also missbilligt. Mit der Ausweisung der Mönche und der Einsetzung neuer Prediger war der ernsthafte Widerstand der alten Lehre jedoch gebrochen. Unter Kruses Leitung verfassten die Zeller Prediger die erste Kirchenordnung für das Fürstentum Lüneburg, das sogenannte Artikelbuch, und überreichten sie am 3. Juli 1527 dem Herzog, der vermutlich selbst Anteil an ihrer Abfassung, also der Kirchenordnung, hat. Die 21 Artikel forderten die Einhaltung der Residenzpflicht für die Ortsgeistlichen, das heißt, der Pastor sollte sich nicht vertreten lassen durch einen Vikar, der Pfarrer, sondern sollte eben vor Ort anwesend sein. Sie forderten die schriftgemäße Predigt, die Aufhebung des Zölibats, der feierlichen Gelübde und des Fastengebotes und ein Verbot von Wallfahrten, Privat- und Stillenmessen, Seelenmessen und Bruderschaften. Die 21 Artikel übten Kritik an der Heiligenverehrung, ließen jedoch einen moderaten Marienkult zu und verlangten die Einführung der deutschsprachigen Taufe und Liturgie. Für den Erfolg der Reformation im Fürstentum Lüneburg war der Landtag vom August 1527 von Bedeutung. Die Landstände erklärten sich mit der vom Herzog angekündigten Absicht einverstanden, in Pfarreien, die ihm aber auch ausländischen Herren unterstanden, nach eigenen Ermessen Zeremonien und Predigten einzurichten. Das heißt also, die Landstände erklärten sich bereit, dass eben vor allem in den landesherrlichen Pfarreien, wo der Herzog eben das Recht hat, den Geistlichen zu bestellen, die Reformation eingeführt wurde. Das Gleiche durfte er dann auch in den Pfarreien tun, mit Billigung der Landesherren, die den Bischöfen unterstanden. Das heißt also, das Recht der Bischöfe wird hier natürlich auseinandergesetzt. Der zuständige Hildesheimer Bischof konnte zu diesem Zeitpunkt nicht protestieren, weil es ihn nicht gab. Er war das war Johann IV. Von Sachsen-Lauenburg, der musste ins Exil gehen. Und der andere Teil des Fürstentums gehörte der Diözese Verden an. Dort gab es auch einen Welfen, Christoph von Braunschweig-Lüneburg, der war gleichzeitig auch Erzbischof von Bremen. Der war aber einfach zu schwach, um gegen Ernst den Bekenner vorzugehen, als sich Ernst eben auch das Recht anmaßte, muss man ja sagen, die bischöflichen Patronatsstellen zu besetzen. Die Landstände fassten generell den Beschluss, in allen Stiften, Klöstern und Pfarreien des Fürstentums, Zitat, das Evangelium lauter und rein und ohne menschlichen Zusatz verkündigen zu lassen. Das ist eigentlich so die Umschreibung, das Evangelium lauter und rein und ohne menschlichen Zusatz verkündigen zu lassen für die evangelische Ausrichtung. der Kirche. Mit diesem Beschluss rechtfertigte der Herzog seinen Eingriff in das gottesdienstliche Leben und in die Ordnung der Klöster. Ein Mandat von 1529 verpflichtete alle Pfarrer des Fürstentums auf die darin vorgeschriebene Form und den Inhalt der evangelischen Predigt. Ohne erheblichen Widerstand konnte die Reformation unter der Mitwirkung des Urbanus Regius, das ist der entscheidende Reformator in Lüneburg gewesen, der 1531 das Amt des Superintendenten übernahm, in den Landpfarreien eingeführt werden. Die meisten Pfarrer traten zum Luthertum über und hielten sich an die Vorschriften des Artikelbuchs. Widerstrebende Geistliche, vor allem in den dem Herzog unterstehenden Pfarreien, wurden von Ernst durch Lutherische ersetzt. Die unter der Leitung des Superintendenten Martin Ondermark 1543 durchgeführte Visitation ergab, dass sich das Luthertum im Land durchgesetzt hatte. Widerstand gegen die kirchlichen Neuerungen leisteten die Frauenklöster des Fürstentums. Naja, von einem machohaften Standpunkt würde man sagen, kann man gar nicht anders erwarten, Frauen haben immer was zu meckern, was völlig falsch ist. Aber hier geht es noch ein bisschen um was anderes. Die Nonnen überlegten, die haben das nachher das Gleiche auch mit der Säkularisation in den katholischen Gebieten, 300 Jahre später, 1802, 1803. Auch dort sind ja dann massenweise die katholischen Klöster in den katholischen Territorien aufgelöst worden. Und das vollzog sich in der Regel auch ohne Schwierigkeiten. Nur von den Frauenklöstern kam häufig Protest. Das hing unter anderem auch damit zusammen, dass es natürlich für eine Klosterfrau, die lange eben im Kloster gelegen hat, außerordentlich schwierig war, jetzt in die Welt sozusagen zurückzukehren. Die Männer hatten es da einfach. Für eine Frau, die dann ja auch unverheiratet war, manchmal auch schon, wenn ich das so sagen darf, jenseits der Jahre war, Schwierigkeiten, dann hatte vielleicht auch noch einen Versorger, das ist ja ganz wichtig, einen Mann zu bekommen, ist es natürlich eben viel problematischer gewesen, wenn sie jetzt auf einmal aus dem Kloster entlassen worden ist. Das ist ein ganz wichtiger Grund, eben auch für die Protesthaltung eben in den Frauenklöstern gewesen. Dass es darüber hinaus auch noch geistliche Motive gegeben hat, das muss ich jetzt hier nicht weiter unterstreichen. Also Widerstand gegen die kirchliche Neuerung leisteten die Frauenklöster des Fürstentums. Trotz der Einführung evangelischer Prediger und der Aneignung der Propstei durch den Herzog hielten die Ordensfrauen ihren katholischen Kaplänen die Treue, boykottierten die evangelischen Predigten und praktizierten bewusst altkirchliche Zeremonien. Der sogenannte Ratschlag zur Notdurf der Klöster, die erste Lüneburger Klosterordnung, die Ernst wahrscheinlich von den Zeller Pastoren um Gottschalk Kruse 1530 ausarbeiten und allen Frauenklöstern zur Beobachtung zukommen ließ, forderte die Aufgabe von Gebräuchen und Gewohnheiten aus der katholischen Zeit. Als die Frauenkonvente nicht einlenkten, wandte der Herzog drastischere Maßnahmen an. Diese reichten von Teilzerstörungen der Klosteranlagen, das war zum Beispiel in Wienhausen der Fall, über die Beschlagnahme von Klosterbesitz und die Sperrung der Lebensmittelzufuhr bis zur Vernichtung von Altären und Reliquien. Hinzu kamen die Vertreibung der katholischen Kaplänen, sodass die Ordensfrauen keine regulären Gottesdienste mehr feiern und die Sakramente nicht mehr empfangen konnten. Und der Zwang, die Predigten evangelischer Geistlicher anzuhören. Dennoch hielten sich in einigen Frauenklöstern katholische Traditionen bis weit über die Jahrhundertmitte hinaus. Die fehlende Unterstützung durch einflussreiche Bischöfe, die Erfolglosigkeit kaiserlicher Schutzbriefe und die Konsolidierung der Reformation im Fürstentum und in den benachbarten Territorien begünstigten den allmählichen Glaubenswechsel. Die Lüneburger Klosterordnung von 1555 und 1547 regelten den lutherischen Gottesdienst, führten die verbotenen katholischen Riten auf und enthielten Vorschriften hinsichtlich der Klosterdisziplin. Als Institutionen eigenen Rechts blieb das ehemalige Benediktinerkloster St. Michael in Lüneburg und die Kanonikerstift in Bardowick und Rammelsdorf, aber auch die Lüneburger Frauenklöster bestehen. Sie bestehen zum Teil bis heute ja noch. Sie mussten einen Teil ihres Vermögens an den Landesherrn abgeben. Nicht zuletzt mit Rücksicht auf die Interessen des Lüneburger Adels entgingen sie einer völligen Aufhebung. Als evangelische Damenstifte erfüllten sie eine wichtige Funktion bei der Versorgung von Töchtern aus adligen Familien. Ernst der Bekenner starb am 11. Januar 1546 in Zell. Er galt als friedliebender Fürst, der als erster der Zeller Herzöge, Zitat, den Typus des protestantischen Hausvaters verkörperte. Bei seinem Tod, also 1546, war die evangelische Kirche im Lüneburger Land fest verankert. Einige Bemerkungen noch zu den beiden anderen wichtigen welfischen Territorien, Kahlenberg-Göttingen und Braunschweig-Wolfenbüttel. In Kahlenberg-Göttingen ist vor allem also diese Dame, die Sie dort rechts sehen, Elisabeth von Kahlenberg, die entscheidende Person gewesen. Elisabeth von Kahlenberg, die kommt aus Brandenburg, also Tochter des brandenburgischen Kurfürsten, hat dann auch, ihre Mutter ist schon in den 30er Jahren, Ende der 20er Jahre, zum Protestantismus übergetreten, hat zeitweise in Wittenberg gelebt und Elisabeth von Kahlenberg hat dann ihre Mutter in Wittenberg auch besucht und hat dort also Luther auch kennengelernt. Und das, was man also sagen kann, so Anfang der 1530er Jahre ist sie eigentlich schon protestantisch orientiert. Sie ist zu diesem Zeitpunkt noch weniger politisch aktiv gewesen, obwohl sie schon Einfluss ausübte, weil ihr Mann lebt. Und zwar ist das der Herr dann zu ihrer Rechten, von uns aus gesehen links. Das ist also Erich der Erste. Erich der Erste ist sowohl hinsichtlich seiner Frau als auch als Herzog eher eine schwache Gestalt gewesen. Also sie wusste schon, wie man mit ihm, also Elisabeth wusste schon, wie man mit ihm umgehen musste. Aber ich will das jetzt nicht so auf diese Ebene transplantieren. Erich der Erste ist auch politisch eher nicht so durchsetzungsfähig gewesen. Er ist bis zu seinem Tode 1540 katholisch geblieben, hat letzten Endes dann aber auch wenig unternehmen können, aufgrund eben auch seiner materiellen Schwäche. Er war abhängig von den Landständen und auch von der Stadt Hannover, wo sich in den 30er Jahren eben die Reformation durchsetzt, in finanzieller Hinsicht. Und deshalb musste er dann auch in der Konfessionsfrage eben nachgeben. Das heißt, wenn ich das so ausdrücken darf, konfessionspolitisch ließ er sie Züge schleifen, sodass sie eigentlich schon unter ihm, gerade hier in Hannover, der Stadt Hannover, die sich ja eben auch dann relativ spät erst der Reformation öffnete, wie gesagt, eben erst in den 30er Jahren, aber hier eben der Protestantismus auch Einzug halten konnte. 1530 starb Erich der Erste und nun tritt Elisabeth die Regentschaft an. Und zu diesem Zeitpunkt ist sie nun schon eindeutig evangelisch. Und es gelingt ihr dann bis zu ihrem Ausscheiden, sie stirbt dann noch nicht, aber sie muss dann die Regentschaft für ihren unmündigen Sohn, Erich II., aufgeben. Ende der 40er Jahre, 1546, dann wird Erich II. Für mündig erklärt. In diesen 6 Jahren könnte man beinahe sagen, gelingt es ihr dann doch, die Reformation in Kahlenberg einzuführen. Und Anton Corvinus spielt hier nicht die Rolle, wir haben das Bild von ihm gesehen. Und sie kann das in gewisser Hinsicht auch tun, weil in die Landstände, ähnlich wie in Lüneburg das der Fall gewesen ist, in dieser Frage keinen Widerstand entgegensetzt. Sie muss den Landständen auch gewisse Zugeständnisse machen. Und zwar eines der Zugeständnisse ist auch ähnlich, wie das in Lüneburg der Fall gewesen ist. Sie darf nicht alle Klöster aufheben. Einige Klöster müssen erhalten bleiben. Sie werden dann wie in Lüneburg in evangelische Damenstifte umgewandelt. Der Adel achtete eben darauf, dass eben hier, ja, man muss so sagen, so etwas wie Versorgungsanstalten für seine nicht verheirateten Töchter vorhanden. Und wenn Sie so wollen, ist das eben ein wesentlicher Grund gewesen, weshalb heute eben noch die kahlenbergischen Damenstifte, in denen ja interessanterweise wieder in den letzten Jahren so etwas wie ein stärkeres monastisches Leben, lange Zeit lang, muss man vielleicht auch so sagen, ohne dass man so dartritt, in jeder Zeit eine wirklich Versorgungsanstalt, das ändert sich. Änderte sich in den letzten Jahren. Gerade hier Marienweg zum Beispiel, in der Nähe von Wunsdorf, wenn ihr die Äbtissin dort seht, sehr junges, Zisterzienserinnenkloster, versuchen sehr stark wieder eine alte zisterzienische Tradition anzuknüpfen. Ganz interessante Erscheinung, die wir haben. In einigen Klöstern, der Heideklöster ist ja stärker ausgeprägt, in anderen noch nicht so stark ausgeprägt. Aber die Existenz, wie gesagt, die Weiterexistenz dieser Damenstifte ist in gewisser Hinsicht zugestellt, sowohl Ernstes Betellers als auch Elisabeth von Kahlenberg, für die Einführung der Reformation. Es kommen noch politische Gründe hinzu, die Abgrenzung von ihrem Gegner, die Jüngeren in Braunschweig, das bitte würde jetzt zu weit führen. 1546 muss sie die Regentschaft aufgeben, weil dann ihr Sohn, Erich II., Kahlenberger Kirchenordnung, habe ich schon gesagt, das ist eben das fundamentale Verfassungswerk der Kirche in Kahlenberg. Dann tritt ihr Sohn, Erich II., von Braunschweig-Lüneburg, die Regierung an. Der ist zwar evangelisch erzogen worden, aber dann trat er wieder zum Katholizismus über, wahrscheinlich in erster Linie doch aus politischen Gründen. Und zwar versuchte er dadurch seine Beziehung zum Kaiser zu intensivieren. Karl V., wie gesagt, eindeutiger Vertreter der alten Kirche. Ab 1555, das ist ja der berühmte Augsburger Reichstag, also nicht zu verwechseln mit dem von 1530, stand jetzt ja vom Reichsrecht auch den Fürsten das Recht zu, sich zwischen Katholizismus und sogenannter Augsburger Konfession zu entscheiden, also Luthertum oder Katholizismus. Und wenn sie diese Entscheidung getroffen hatten, dann durften sie auch ihre Untertanen in ihrem Glauben zu ihrem Glauben führen. Also ein evangelischer Fürst durfte dann, das war Reichsrecht, die Untertanen hatten da nicht mitzureden, durfte dann also alle seine Untertanen evangelisch machen, und ein katholischer durfte sie also im Katholizismus halten, und inzwischen wird er dann evangelisch geworden, ist und dann wieder katholischer Fürst, dann durfte er wieder rekatholisieren. Wollte es nicht gefragt worden. Das war eben das Recht, das sogenannte, das dann zusammengefasst worden ist in dem Ausspruch, in dem religiösen Gesetzestext steht, Cuius regio, ius religio. Wer die Herrschaft, die Landesherrschaft hat, der bestimmt auch über die Religion. Und wie gesagt, Erich II., der ja nun katholisch war, hätte nach 1555, er hat dann bis 1583, glaube ich, also bis in die 80er Jahre, hätte ja dann nach 1555 wieder Kahlenberg Göttingen rekatholisieren können. Rechtlich war das möglich. Nur das konnte er nicht, das konnte er politisch nicht. Der Protestantismus hatte sich dann doch schon so weit verfestigt, auch in Kahlenberg-Göttingen, dass eben nur unter größten Anstrengungen eine Rekatholisierung möglich gewesen wäre. Das scheiterte dann auch noch auf anderen Gründen. Auch Erich II. War jetzt auch finanziell abhängig von den jetzt protestantischen Landesherren. Die verstanden sich natürlich jetzt auch von den Landständen, von den jetzt protestantischen Landständen. Die verstanden sich natürlich jetzt auch als die Beschützer des Protestantismus. Und insofern musste er also dann auch die Weiterexistenz des Protestantismus sichern. Es kam dann noch hinzu, dieser Erich II., es gibt eben ein sehr schönes Buch seit einiger Zeit, das hat den Verfasser. Kennt jemand von Ihnen nochmal einen ganz deutschen Verfasser berühmt? Herr Kunze, ganz sicher, Herr Kunze aus Deutschland, von Rübenberg, ganz sicher, sehr schönes Buch, sehr, bitte? War er Firma, ganz richtig, ja. Also sehr umfangreich, so genau wollte man es dann auch wieder nicht wissen. Aber wirklich, das Zentrale war über Erich II. Der führt dann also sehr deutlich nach auf, weshalb es dann zur Rekatholisierung nicht kam. Erich II. Hat sich dann auch lange Zeit außer Landes begeben, hat sich eigentlich hier um den Karl-Göttingen nicht gekümmert. Er war dann Söldnerführer im Dienst des katholischen spanischen Königs Philipps II., hat ein ungeheures Vermögen auch angehäuft, ist dann auch dazu mal wieder hier nach Niedersachsen gekommen. Mit wem habe ich vorhin über Deutschland gesprochen? Neustadt versuchte er dann, also Neustadt am Rübenberge, versuchte er so als Festung auszubauen, können Sie Neustadt auch so die Anlagen sehen. Dann hat er also sehr viel getan, um das Schloss, das war dann seine eigentliche Residenz in Hannover-Schmünden auszubauen, wenn Sie da mal
hinkommen, dann können Sie den sogenannten Andosa auch sehen, die berühmte Schlacht des spanischen Königs und des Papstes, an die man beteiligt, an die man gehört. In der katholischen Liga gegen die Osmanen 1573. Da sehen Sie eben, in welchen kriegerischen Ereignissen in der Erich der Zeit auch getätigt hat. Und das führt alles dazu, dass er also um die Angelegenheit eigentlich hier in seinem Territorium nicht kümmern konnte und nicht kümmerte. Und deshalb auch, obwohl er katholisch war, hier praktisch nicht zur Stärkung des Katholizismus beigetragen hat. Eigentlich hat er in gewissen Bereichen sogar die Politik eben seiner Mutter fortgeführt, hat also auch Klosterfründen nicht mit Geistlichen besetzt, sondern hat sie also seinen Beamten gegeben, damit er sie bezahlen konnte und so etwas. Also reformkatholische Impulse sind von Erich II. Nicht ausgegangen. Aber vielleicht darf ich das doch trotz der Enge der Zeit, weil ich das so nett finde und weil Sie sehen, wie ich mich immer vorbereitet. Er ist dann also auch nicht in Deutschland gestorben, sondern in Pavia, in Oberitalien. Vor 2 Jahren war ich mal in Pavia und dachte mir, jetzt musste doch also mal das Grab von Erich II. Aufsuchen. Das ist ganz schwierig eigentlich. Er ist in einer Kirche Santa Maria di Pana Dingsburg, den Namen habe ich nicht erwähnt. Habe die Kirche aber gefunden, dann kam mir da also auch ein dunkelhäutiger Herr hier, das war der Küster, Tamino oder Filipino, und den fragen die Dove Monumento, und der guckte mich natürlich an, hatte also vom Herzog von Braunschweig noch nichts gehört. Gut, ich kenne mich auch nicht in der philippinischen Geschichte aus, konnte ich ihn auch nicht überlegen. Dann sagte er, ja, wir haben aber also einen Pater hier, seine Franziskanerkirche, ein Franzose, der kennt sich hier aus. Naja, dann muss ich auch mal Französisch anwenden, er hat mich dann auch verstanden, was mich wunderte. Und dann haben wir, also der Vater damals heißt da, haben wir also nach dem Grab Erichs II. Gesucht. Und oben in der Kirche weiß ich, sagte er, dann gehen wir mal runter in die Krypta. Dann wird in die Krypta gegangen, die Krypta war heute die Heizungsquelle. Und dann haben wir die Krypta genau angeschaut. Und dann so in einer Ecke sah ich auf einmal eben einen Gedenkstein. Da stand irgendwas mit Braunschweig-Mühlenburger, wo sie mit der Stadt. Und da bin ich natürlich auch zugestürzt und dann habe ich die Inschrift dort entziffert. Das war wirklich hier unser Erich II., der da in der Kirche seit seiner Wehrheit in Panagogia oder so, ich muss ihn noch nachdenken, dort beigesetzt worden ist. Und ja, und dann fragte mich der Pater, ja, was war denn das für einer? Dann habe ich so gesagt, un poco cativo, ganz so gut. Und dann meinte er, dann geben wir jetzt mal Vater unser für die Kamera noch gemacht. Aber Sie sehen also, wie gesagt, eben auch außerhalb Hannovers kümmere ich mich um unsere Jahre. Gut, das ist Erich der Zweite. Erich der Zweite, nebenbei hat er zweimal geheiratet, seine erste Frau, Sidonia, ist also gestorben, der kam auch nicht zurecht. Würde jetzt auch so weit führen. Nebenbei, in Neustadt gibt es, glaube ich, eine Fürstenallee oder so etwas. Ne? Die ist nach ihm benannt worden, jetzt hat er herausgekriegt, dass unter dem Hexenprozess stattfindet. Ist ja auch doof. Immer die Fürstenallee, ja, wie soll man die jetzt nennen? Wahrscheinlich, wenn man sie der Barockstraße oder so etwas nennt. Sollte man auch nach ihm benennen. Gut, also wie gesagt, er ist dann in zweiter Linie, die beiden Ehe waren dann kinderlos und dann ist nach ihm, er hat nachher noch die Schwester einer Heiligen geheiratet, also insofern die heilige Renata von Bayern, die war seine Schwägerin, also insofern wird er sicher in den Himmel gekommen sein. Also wie auch immer sei, nach seinem Tod ist dann also Kahlenberg Göttingen an Braunschweig-Wolfenbüttel gefallen, schon gesagt. Noch eine Bemerkung eben zu Braunschweig-Wolfenbüttel, das ist insofern ein interessantes Gebiet, vielleicht habe ich auch noch ein paar Bilder. Ja, der entscheidende Fürst zur Zeit der Reformation ist Heinrich der Jüngere, auch eine sehr dubiose Erscheinung. Das ist derjenige, der am längsten, er ist 1568 gestorben, der am längsten von den Fürsten, wenn man von Ihnen den Zweiten, der die Katholiken wieder konvertiert, am längsten in katholischen. Und unter seiner Ägide hat er dann auch alles daran gesetzt, dass die Reformation in Braunschweig-Wolfenbüttel keinen Fuß fasste. Aber letzten Endes ist ihm das auch nicht gelungen. Das hängt auch einfach damit zusammen, auch sein Katholizismus war nun doch stärker politisch motiviert. Er hat also vor allem seine Glaubensbekenntnisse aufrechterhalten, weil er eben die Beziehung zum katholischen Kaiser aufrechterhalten stärker. Im Glauben eben vom katholischen Kaiser stärker Unterstützung zu haben, als wenn er in Gegnerschaft zum Kaiser gerät. Aber letzten Endes hat er dann in seinem Territorium auch keine Reformen im Sinne der Kirche durchgeführt, also keine Reformen im Sinne der katholischen Kirche durchgeführt, sodass letzten Endes eben weitgehend die Missstände erhalten blieben, und das waren natürlich dann wieder Ansätze für die Reformation. Unmittelbar nach seinem Tod, 1568, ist dann sein Sohn und Nachfolger, der Julius Herzog geworden, und Julius war schon zu Lebzeiten Heinrich des Jüngeren Protestant, und der hat dann also die Reformation in Wolfenbüttel durchgesetzt. Man muss auch sagen, das war dann auch gar nicht mehr so schwierig, weil vorher wirklich Reformen im katholischen Sinne unter Heinrich dem Jüngeren nicht stattgefunden haben. Vielleicht noch eine Bemerkung zu ihm, ich wollte da auch ein bisschen was sagen, aber das ist dann einfach zu spät geworden. Ja, so sah Herzog Julius aus. Wichtig ist vor allem seine Folgeninstitution gewesen. Herzog Julius, der ja ein knauserischer Mensch gewesen ist, also sehr geistig gewesen, hat aber dann noch sehr viel Geld ausgegeben, um die Universität in Helmstedt zu bilden. Helmstedt ist vor allem gegründet worden, um ordentliche Beamte für das Fürstentum, also auch für das gesamte Herzogtum, zwar die Landesuniversität auch für die anderen Herzogtümer, Kahlenberg und auch Lüneburg, und vor allem eben gut gebildete Geistliche zu haben. Das ist von Helmstedt dann auch durchaus ausgegangen. Helmstedt hat dann nachher unter dem Nachfolger Julius, sein Sohn Heinrich Julius, eine Entwicklung genommen, die vielleicht gar nicht so im Sinne des Gründers Herzog Julius gewesen ist, nämlich in der theologischen Fakultät setzt sich unter diesem Herrn, dem Theologieprofessor durch Kalix, eine semi-irenische Richtung. Das heißt also, ähnlich versteht man, die konfessionellen Gegensätze nicht zu verschärfen, sondern eher Wege zu finden, um konfessionelle Gegensätze zu überbrücken bzw. auszugleichen. Und Georg Kalix, wie gesagt, hat, obwohl er weiterhin gewisse Distanz und auch gewisse Vorbehalte gegenüber dem Katholizismus gehabt hat, hat eine Theologie dann vertreten, in der er gesagt hat, eine Möglichkeit der Wiedervereinigung der christlichen Konfessionen besteht darin, dass man sich auf den Glauben der ersten 5 Jahrhunderte konzentriert. Was also die ersten ökumenischen Konzilien, mit denen also mit Nicea, Konstantinopel, Ephesus, Chalcedon definiert haben, in dieser Bereich gegen die christologischen Streitfragen, mit wie ist die Person Jesu Christi zu sehen, Gott und Mensch, ist das so verbunden, was versteht man unter der Heiligen Dreifaltigkeit. Das heißt, das ist immer noch die Grundlage, die des Glaubensbekenntnisses, was von den großen Kirchen gemeinsam vertreten wird. Darauf sollte man sich konzentrieren, und dann hätte man eine Möglichkeit wenigstens zur Überbrückung eben der konfessionellen Gegensätze. Und ich weise vor allem deshalb darauf hin, weil das doch ein sehr interessanter Aspekt ist der Reformationsgeschichte, aber auch hier wieder. Auf der einen Seite gibt es eben auch gerade konfessionelle Auseinandersetzungen. Auf der anderen Seite ist gerade aber auch hier in Niedersachsen, Helmstedt, bisher hätte unter Georg Kalix eben ein Ort, wo man sich wenigstens Gedanken macht, wie kann man eben den konfessionellen Zwiespalt überwinden. Dann gibt es im 17. Jahrhundert, wir sind allerdings weit vor geschrieben, durchaus auch Verhandlungen zwischen katholischen Vertretern und evangelischen Vertretern, an denen Leibniz unter anderem
beteiligt ist, in denen um diese Frage der Wiedervereinigung der Konfession herum. Wenn Sie sich da ganz schnell informieren wollen, die Rolle Leibnizes in diesen Reunionsvereinigungen, dann darf ich Sie, dann darf ich Sie eben auf eine Veröffentlichung hinweisen. Die Universität hat vor zwei oder drei Monaten ein Heft ausgegeben, das sich mit unserem Namensperson befasst.
Nehmen Sie wieder Fragen bei Nacht in der Stadt oder kriegen Sie kostenlos, also die Universitätszeitung, in der also Leibniz von unterschiedlichen Seiten hier betrachtet wird. Leibniz als Philosoph, als Jurist, als Historiker, als Theologe. Und es gibt auch ein Artikel drin, Leibniz und die Religionsverhandlungen in den weltlichen Theologen. Und die eigene Bescheidenheit in der Religion, die verpasst
Meine lieben Damen und Herren, ich habe jetzt Sie mit Entsetzen zur Uhr. Ich wollte aber doch noch gerne mal gucken, wie viele Seiten sind denn das hier? Ja, vielleicht schaffe ich es noch in den nächsten 20 Minuten. Ich möchte doch noch über dieses interessante Gebiet des Stiftes Hildesheim etwas sagen. Ich hoffe, dass ich es also schaffe. Oder vielleicht, bevor ich das dann mache, haben Sie Fragen, die ich noch mal kurz anreißen soll? Zu dem, was ich gesagt habe. Das ist nicht der Fall, dann werde ich mich eben noch mal kurz Hildesheim widmen. Die Gründung des Bistums Hildesheim erfolgte im Zuge der Eingliederung Sachsens in das Frankenreich unter den Karolingern. Ludwig der Fromme gab den von Karl dem Großen ursprünglich vorgesehenen Bischofssitz Elze für ein ostfriesisches Bistum auf und verlegte ihn 815 an den verkehrsgünstiger und zentral gelegenen Ort Hildesheim. Das Hildesheimer Diözesangebiet, das sehen Sie hier, wurde im Westen durch die Leine, im Osten durch die Oker begrenzt. Es reicht im Norden bis zur Aller, Celle gehörte unter anderem dazu, und im Süden bis an den Harzrand und gehörte zur Mainzer Kirchenprovinz. Die enge Bindung des Bistums an die Ottonen, für die Hildesheim als Heimatdiözese galt und die Dahlia, deren Pfalzbezirk in Goslar zum Hildesheimer Diözesansprengel gehörte, trug zu seiner kulturellen Blüte bei, die unter den Bischöfen Bernward 993 bis 1022 und Godehard 1022 bis 1038 ihren Höhepunkt erreichte. Die Hildesheimer Domschule und das Hildesheimer Domkapitel, aus denen eine Reihe von Bischöfen hervorging, galten um die Jahrtausendwende, und das ist die vorletzte Jahrtausendwende, als Pflanzschule des Reichsepiskopates. Schon früh bemühten sich die Hildesheimer Bischöfe um den Ausbau ihrer Landesherrschaft. Das sind die jetzt etwas intensiveren violetten Gebiete. Also die Diözese ist dieses Gebiet, also der Kirchensprengel, und dann das Territorium, über das die Fürstbischöfe als Fürsten herrschten, das ist also dieses Gebiet hier. Das gehört auch noch dazu. Schon früh bemühten sich die Hildesheimer Bischöfe um den Ausbau ihrer Landesherrschaft. Diese beschränkte sich im Wesentlichen auf den Kern der Diözese zwischen der mittleren Leine und der Oker und erreichte im 15. Jahrhundert nach dem Erwerb von Teilen der Herrschaft Eberstein und Homburg, das liegt bei Hameln, südlich und östlich von Hameln unter Bischof Magnus 1424 bis 1452 ihre größte Ausdehnung. Der Stadt Hildesheim gelang es, sich der bischöflichen Landesherrschaft weitgehend zu entziehen, ohne allerdings den Status einer freien Reichsstadt zu erwerben. Seit dem 14. Jahrhundert residierten die Bischöfe vornehmlich in den gegen die Stadt errichteten Trutzburgen, Burgen Steuerwald und Marienburg. Steuerwald, wenn Sie von Hannover über die B6 nach Hildesheim reinkommen, kurz vor Hildesheim auf der rechten Seite sehen Sie noch einen Turm. Das war die eigentliche Residenz der Bischöfe im Spätmittelalter. Marienburg ist nicht die Marienburg der Welt, sondern südlich von Hildesheim liegt immer noch ein Ort, Marienburg, sehen Sie auch einen Turm. Das war die andere Residenz der Bischöfe.
die konnten es in der Stadt in der Regel nicht aushalten, weil es Konflikte mit den Bürgern dort gegeben hat. Das Hildesheimer Stift, das sehen Sie hier auch, war völlig von welfischen Stammlanden. Das ist ein Blick noch auf Hildesheim, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Das Hildesheimer Stift war völlig von welfischen Stammlanden umgeben, was zu wiederholten kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Herzögen von Braunschweig-Lüneburg führte. Diese Auseinandersetzungen kulminierten in der sogenannten Hildesheimer Stiftsfehde von 1519 bis 1523, die mit dem Verlust des größten Teils des Hochstiftes an die welfischen Herzöge endete. Die bischöfliche Landesherrschaft beschränkte sich einstweilen auf das kleine Stift, das die Ämter Marienburg, Steuerwald und Peine sowie die Dompropstei umfasste. Also zwar hat der Bischof die Stiftsfehde gewonnen, aber Heinrich der Jüngere und Erich der Erste konnten den Kaiser überzeugen, dass der Bischof eigentlich ein Gegner des Kaisers war, und der Kaiser, Karl der Fünfte, hat dann also diesen beiden Herzögen den größeren Teil des Hildesheimer Hochstiftes zugesprochen. Das sind alles diese grünen Gebiete, die wurden dann 1523 bzw. 1530 welfisch. Der Bischof musste sich also mit dem sogenannten kleinen Stift, also das ist vielleicht nur ein Drittel des ehemaligen Stiftes, dieses orangefarbene Stift begnügen. Der Verlust des großen Stiftes bedeutete eine Schwächung der landesherrlichen Gewalt der Hildesheimer Bischöfe. Der Kampf um die Stiftsrestitution wurde seitdem zu ihrem wichtigsten politischen Anliegen. Als sich im Laufe des 16. Jahrhunderts in den Herzogtümern, in den Fürstentümern muss man besser sagen, Fürstentümern Calenberg und Wolfenbüttel die Reformation durchsetzte, wurden auch die unter der Herrschaft der welfischen Herzöge stehenden Teile des Hochstiftes zum Protestantismus überführt. Auch im kleinen Stift machte die Reformation Fortschritte. Hier wurde ihre Ausbreitung durch die infolge der Stiftsfehde geschwächte Stellung des Landesherrn und die Sitzvakanz des bischöflichen Stuhles sowie die Abwesenheit der Hildesheimer Bischöfe Balthasar Merklin und Valentin von Tietlin begünstigt. Der Bischof, der die Fehde eigentlich gewonnen hatte, wurde vom Kaiser in den Bann getan, Johannes der Vierte, musste sein Territorium aufgeben, und dann seine beiden Nachfolger, Balthasar Merklin und Tietleben, haben sich nur zeitweilig im Stift aufgehalten, weil sie noch andere Aufgaben zu erfüllen hatten, und konnten deshalb auch wenig für die katholische Sache in Hildesheim und im Stift tun. Hier sehen wir eben ein Bild der Stadt. Ausgangspunkt der Reformation im Hochstift Hildesheim war die Stadt Hildesheim. Bürgermeister Hans Wildeführ, er war von 1526 bis 1541 Bürgermeister, galt als entschiedener Gegner der neuen Lehren und verhinderte einen frühen Sieg der Reformation in der Stadt. Erst nach seinem Tod 1541 bzw. 1542 und der Vertreibung Herzog Heinrichs des Jüngeren von Braunschweig-Wolfenbüttel, der als einer der letzten altgläubigen Fürsten immer mehr eine Schutzfunktion für den Katholizismus im Hochstift übernahm, aus seinem Fürstentum durch den Schmalkaldischen Bund, das konnte ich jetzt im Einzelnen nicht ausführen, er musste zeitweise eben Wolfenbüttel verlassen, und damit fiel auch seine Schutzfunktion für den Katholizismus im Hochstift Hildesheim. Also während dieser Zeit trat die Stadt 1542 zum Protestantismus über, wovon sie sich auch eine größere Unabhängigkeit von der fürstbischöflichen Landesherrschaft erhoffte. Die von Johann Bugenhagen verfasste Kirchenordnung wurde 1544 veröffentlicht und behielt eine Reihe katholischer Elemente bei. Am 1. Oktober 1542 kam Bischof Tietleben persönlich nach Hildesheim. Er hoffte, die reformatorischen Neuerungen wieder rückgängig zu machen. Er sprach Hildesheim als Landsässiger, zwar nicht Reichsstadt, sondern als Landsässiger Stadt, jegliches Recht ab, Veränderungen im Kirchenwesen vorzunehmen, und forderte die Wiederherstellung des alten kirchlichen Zustandes, stieß damit aber beim Rat auf schroffe Ablehnung. Die Anwesenheit des Bischofs führte in Hildesheim zur Ansammlung bewaffneter Bürger, sodass Tedleben seine persönliche Sicherheit gefährdet sah und die Stadt am 10. November wieder verließen sehen, also wie stark der Bischof in Anführungsstrichen damals gewesen ist. In etlichen Eingaben an das Reichskammergericht, beim kaiserlichen Kanzler Della, bei König Ferdinand, dem Bruder Karls des V. und bei dem Kaiser Karl dem V. selbst klagte Tedleben die Übergriffe Hildesheims auf die katholische Bevölkerung und die kirchlichen Institutionen an. Er forderte die Entfernung der lutherischen Prediger, die uneingeschränkte Wiederherstellung des katholischen Kultus und eine Bestandsgarantie der Klöster und Stifter. Die Entscheidungen des Reichskammergerichtes und die Mandate der Reichsleitung sprachen sich in der Regel in seinem Sinne aus, wurden jedoch vom Hildesheimer Rat, der Rückhalt am Schmalkaldischen Bund fand, nicht befolgt. Die Bemühungen des Bischofs blieben somit im großen Ganzen erfolglos. Erst der kaiserliche Sieg und die Niederlage der Protestanten im Schmalkaldischen Krieg brachten auch für die katholischen Restbestände in Hildesheim eine Wendung zum Besseren. Katholisch blieben, ich muss Ihnen das jetzt nicht so im Einzelnen aufzählen, aber in etwa können Sie das hier sehen, katholisch blieben in der Stadt das Domkapitel, dann die Benediktinerabteien St. Michael, hier oben, und St. Godehard, hier unten, die Kollegiatstifte St. Mauritius, hier, zum Heiligen Kreuz, das ist hier beim Dom, ich muss Ihnen das jetzt nicht alles zeigen, St. Andreas, nicht die Pfarrkirche, aber das Stift, und St. Johannes, das Augustinerchorherrenstift zur Sylte, sowie die Klöster der Kartäuser. Kartäuser ist ein besonders strenger Orden, der hier vor der Stadt sein Kloster hatte, und die büßenden Schwester von St. Magdalene, sowie das Katholikerstift Santa Maria Magdalene im Schlüsselkopf. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Stadt wird evangelisch, aber wir haben, ich habe eben gesagt, so eine Reihe, so ein halbes Dutzend katholischer Inseln innerhalb der Stadt. Trotz Bedrängnis seitens des Rates und der städtischen Bevölkerung, der eine Teilnahme an den katholischen Gottesdiensten untersagt war, bewahrten diese Restbestände im großen Ganzen ihren katholischen Charakter. Anfangs hielt sich der Katholizismus auch in den Stiftsdörfern, das sind die Dörfer in Hildesheim, herum gewesen, in denen der Bischof und das Domkapitel bzw. der Dompropst die unmittelbare weltliche Gewalt ausübten. Mit der Wahl Friedrichs von Holstein 1551 zum Bischof schienen auch diese katholischen Rechtsbestände befürchtet. Friedrich war evangelisch erzogen worden, religiös, aber eher indifferent. Er führte als Bischof ein völlig verweltlichtes Leben und empfing weder die Priester noch die Bischofsweihe. In seiner Wahl nach Tedlebens Tod trat ein wichtiges Kennzeichen der Hildesheimer Bischofswahlen hervor. Seit dem Verlust des großen Stiftes standen sie unter dem Zeichen der Restitutionspolitik. Geistliche Belange mussten sich diesem Ziel unterordnen. Man glaubte also mit bestimmten Kandidaten, das große Stift wieder erhalten zu können. Der Bischof Friedrich von Holstein war mit dem dänischen Königshaus verwandt und man glaubte, in der Hilfe des dänischen Königs auch wieder das große Stift herstellen zu können. Während sich diese Tatsache bei den Wahlen Nadlins und Tedlebens wegen ihrer eindeutig katholischen Haltung für den Katholizismus weniger schädlich auswirkte, änderte sich die Situation mit Friedrich von Holstein. Der Bischof schloss 1553 einen Vergleich mit der Stadt, der in erster Linie evangelische Interessen berücksichtigte und in diesem Punkt auch die sogenannte Declaratio Ferdinandia zwei Jahre später reichsrechtlich bestätigt wurde. Diese Declaratio Ferdinandia war im Zusammenhang mit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 zustande gekommen und sie gestattete dem Adel in den katholischen geistlichen Staaten ein Existenzrecht im evangelischen Glauben. Also der Adel durfte in den katholischen Territorien weiterhin evangelisch sein, obwohl der katholische Landesherr ja eigentlich das Recht hatte, alle seine Untertanen eben zu rekatholisieren. In Hinsicht dieses Adels war dort eine Ausnahme dort geschehen. In diesem Vergleich, den also Friedrich mit Hildesheim, der Stadt Schloss 1533, wurde praktisch eben der konfessionelle Besitzstand in der Stadt Hildesheim festgelegt. Das heißt also, eben die Mehrheit der Bevölkerung blieb evangelisch, aber auch die katholischen Restbestände blieben erhalten. Die Gegenreformation, der planmäßige Versuch katholischer Herrscher, an den Protestantismus verlorenes Terrain zurückzugewinnen, setzte sich im Hochstift äußerst zaghaft unter Friedrichs Nachfolger, den früheren Hildesheimer Domdechanten Burchard von Oberg, durch oder setzte dort ein, der dem hildesheimischen Stiftsadel entstammte. Seine Machtgrundlage im Stift war außerordentlich schmal. Die bischöflichen Stiftsburgen und die Ämter Steuerwald und Peine befanden sich weiterhin im Besitz Herzog Adolf von Holstein, des Bruders des verstorbenen Bischofs, der dort 1561 eine lutherische Kirchenordnung einführte. Neben einigen Stiften und Klöstern waren lediglich 12 ländliche Kirchspiele der Dompropstei und im Amt Marienburg noch katholisch. Oberg führte erste vorsichtige Rekatholisierungsversuche, vor allem in den 1564 wiedererlangten Amt Steuerwald durch. Der Mangel an geeigneten Geistlichen, die Opposition der Bevölkerung und das Einwirken von außen beeinträchtigten allerdings deren Erfolg. Als sich nach dem Tod Heinrichs des Jüngeren 1568 und dem Regierungsantritt seines evangelischen Sohnes, des Herzogs Julius von Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel, der Protestantismus im Fürstentum Wolfenbüttel und in den unter braunschweigischer Herrschaft stehenden Hildesheimer Stiftsgebieten endgültig durchsetzte und die Gefahr einer Säkularisation des Hochstiftes Hildesheim wuchs, war Oberg davon überzeugt, dass dies nur durch den Schutz einer der mächtigen katholischen Dynastie im Reich verhindert werden könnte. Oberg nahm Verhandlungen mit den Wittelsbachern auf, um Prinz Ernst von Bayern, den Sohn Herzog Albrechts und Bischof von Freising, als Koadjutor und Nachfolger zu gewinnen. Dies stieß sowohl bei der Kurie wegen der Minderjährigkeit des Kandidaten als auch in München auf Bedenken, wo man Konflikte mit den protestantischen Fürsten Niedersachsens befürchtete. Meine lieben Damen und Herren, ich muss jetzt leider in ein paar Sätzen die nächsten 200 Jahre Ihnen beantworten. Es gelang also dem Bischof Oberg, das bayerische Herzogshaus zu überreden, einen ihrer nachgeborenen Söhne, das sind mal die Söhne, die nicht die Regierung antreten konnten, zum Bischof von Hildesheim wählen zu lassen. Die Söhne wurden nicht danach gefragt, ob sie Bischof werden. Und in der Tat hat dann sich das bayerische Herzogshaus, also die Wittelsbacher, entschieden, dass einer ihrer Söhne, eben besagte Ernst von Bayern, Bischof von Hildesheim werden soll. Das ist dann 1573 auch der Fall gewesen. Wie gesagt, dieser Ernst von Bayern hat auch nie die Bischofsweihe empfangen. Aber mit ihm beginnt nun die Reihe der bayerischen Herzogssöhne auf dem Hildesheimer Bischofsstuhl. Diese Reihe dauerte von 1573 bis 1761. 1761 starb eben der letzte Wittelsbacher, das war Clemens August von Bayern. Ihm bekannt, vielleicht durch seine Bauwerke, seine Heimat, hat er vor allem eben dort großartige Dinge geschaffen. Das war der letzte bayerische Bischof in Hildesheim. Aber Hildesheim war für diese Bischöfe eigentlich völlig unbedeutend. Clemens August ist, glaube ich, zweimal in seinem Leben in Hildesheim nur gewesen. Die bayerischen Bischöfe waren in erster Linie Erzbischöfe von Köln. Und sie haben dann, das eigentlich nach dem Kirchenrecht nicht erlaubt war, eine Reihe von Bistümern kumuliert. Clemens
August wurde als von Friedrich dem Großen als der Monsieur de Saint-Denis, also der Herr über fünf Kirchen, bezeichnet. Er war nämlich nicht nur jetzt Bischof von Köln, er war auch Bischof von Osnabrück, von Münster, von Paderborn und von Hildesheim. Und seine Vorgänger, unter anderem hier Ernst von Bayern und sein Nachfolger Ferdinand von Bayern, haben eine ähnliche Kumulation gehabt. Das war, wie gesagt, ihm vom Kirchenrecht nicht erlaubt. Aber in Rom hat man gesagt, diese Bistümer stehen in der Gefahr, entschuldigen Sie, sehe das jetzt vom römischen Standpunkt aus, eben evangelisch zu werden. Und dagegen müssen wir etwas tun. Und wir können den Katholizismus in diesem Gebiet nur halten, wenn er Rückhalt eben an einer mächtigen Dynastie im Reich hat. Und das war neben dem Kaiser. Auch der Kaiser hat eine Reihe seiner Söhne zum Bischof werden lassen, aber nicht in unserem norddeutschen Raum. Das war neben dem Kaiser eben die bayerische Herzogsherrschaft. Und so sind dann also für 200 Jahre, sagen wir es dann, in den 17. Jahrhunderts mal eine kurze Unterbrechung. Da gab es einen, durch Edmund von Oranien, einen landesmächtigen Adel, der Bischof von uns, haben also 200 Jahre lang Hildesheimer, ist das Hildesheimer Bistum von bayerischen Herzögen regiert worden. Und das hat letzten Endes eben diese Restbestände des Katholizismus in Hildesheim gesichert. Ende des 17. Jahrhunderts, machen wir da mal einen Einschnitt, sieht das Hochstift Hildesheim folgendermaßen aus. Dieses Gebiet, das alte Hochstift ist mit einigen Abgrenzungen, also die Erzen zum Beispiel, ist nicht wiederhergestellt worden, ist wiederhergestellt worden, 1643. Allerdings eben diese gelben Teile, diese grünen Teile, sind, weil sie ja unter welfischer Herrschaft standen, alle evangelisch. Dort ist die Reformation eingeführt worden und die Bischöfe konnten erst nach 1643, wenn das Stift wiederhergestellt worden ist, nicht mehr ändern. Das wurde dann auch auf den westfälischen Frieden so abgesichert. Der Katholizismus hat sich nur in Restbeständen in der Stadt Hildesheim, ich habe ihn vorhin eine Reihe von Klöstern genannt, gehalten und in einer Reihe von Dörfern um Hildesheim herum. Also Sie sehen hier zum Beispiel das Dorf Harsum, das ist katholisch geblieben, oder Algermissen hier oben blieb katholisch, Marienburg blieb katholisch, dann, was weiß ich, Emmerke, Abergen, sagen wir mal so an die 20 Dörfer ungefähr, blieben katholisch, aber auch sonst, hier das ganze Gebiet um Peine herum, was eigentlich zum kleinen Stift gehörte, war evangelisch. Sie haben also interessanterweise am Ende des 17. Jahrhunderts, eigentlich dann auch am Ende des 18. Jahrhunderts, 1802, 1803 wird dieses Hochstift aufgehoben, es wird dann preußisch, später wird es hannoversch, haben sie den interessanten Fall, dass sie ein Territorium vor sich haben, dessen Bevölkerung mehrheitlich evangelisch ist. Auch die, wenn man das einfach so sagt, die Leute glauben das nicht. Heute ist das sowieso ja anders schon. Aber auch Hildesheim war keine katholische Stadt. In Hildesheim lebten bis zum Zweiten Weltkrieg ungefähr ein Drittel Katholiken und zwei Drittel waren Protestanten. Das heißt also, im Stift Hildesheim war die Mehrheit der Bevölkerung evangelisch, aber die Landesherrschaft war katholisch. Der Bischof, der blieb katholisch, weil man Rückhalt am bayerischen Herzogshaus gehabt hat. Und es gab dann in der Reihe eben noch, eine Reihe von katholischen Restbeständen, wie eine Reihe von Klöstern. Können Sie heute zum Teil noch sehen, wenn Sie mal da ins Hildesheimer Stift hinausfahren, fahren Sie mal Richtung Goslar. Dann kommen Sie also an Kaufhof vorbei. Auch mit einer wunderbaren Barockkirche, war eben ein Augustiner-Chorherrenstift, das 1643, als dieses Gebiet der Hildesheimisch wurde, wieder als Kloster eingerichtet worden. In der welfischen Zeit war das auch als Kloster aufgehoben worden, aber es ist dann wieder eingerichtet worden. Oder vielleicht die schönste Klosterkirche in diesem Zusammenhang ist Damm Springer, eine der größten katholischen Kirchen in Niedersachsen überhaupt. Da springen wir 15 Kilometer südlich von Hildesheim. Auch dieses Kloster ist eben 1643, als dieses Gebiet wieder unter die Herrschaft des Bischofs kam, wieder als Kloster eingerichtet worden. Das soll jetzt mein letzter Satz sein. Mit einer ganz interessanten Besetzung. Nämlich im Kloster Lamm Springe gab es keine deutschen Mönche, sondern englische Mönche. Wie kommen die englischen Mönche nach Lamm Springe? Wenn wir jetzt an der vier Seminar hängen, dann würde ich sagen, Aufgabe zum nächsten Mal, die kommen.
Aber ich möchte Ihnen ja also die Spannung etwas nehmen. In England wurden die Kategorien ja verfolgt, so viel dort noch keine Klöster vorhanden sein, und es gab immer wieder Engländer, die eben auch ein Klöster eintragen, und diese Klöster mussten dann auf dem Festland gegründet werden. Und nach dem 30-jährigen Krieg hat sich dann eben eine Kommunität englischer Mönche eben im Klosterland Springen niedergelassen. Sie haben dort also bis zur Aufhebung des Klosters 1803 hier in Landfremde gewohnt und sind dann also wieder nach der wieder nach England gegangen. Aber wie gesagt, inmitten hier in Niedersachsen gab es eine englische Kommunität. Ist das nicht so, dass der Tut mir leid, dass wir jetzt keine Diskussion mehr machen können. Wer noch mal, dass wir keine Diskussion mehr machen können.